Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprech. Mit dabei der Dave.
Wunderschönen guten Abend.
Als Gast der Erik.
Hallo.
Und ich bin der Michael, Nick Snyder. Und wir reden heute über Luke Cage, der neuesten Marvel-Netflix-Serie. Eine von vier... Ja, MCU-Serien, also Marvel Cinematic Universe-Serien, die Netflix produziert. Die erste war Daredevil, die ist letztes Jahr die erste Staffel rausgekommen. Dann im November letzten Jahres die erste Staffel von Jessica Jones und dann jetzt vor wenigen Tagen Luke Cage. Die Serie zu der Figur, die man auch in Jessica Jones schon gesehen hat. Und heute kam raus, dass dann im März nächsten Jahres die vierte Serie kommt, Iron Fist. Und das Ganze mündet dann irgendwann noch in eine größere Serie, The Defenders, wo dann alle vier Charaktere im Mittelpunkt stehen. Und ja, eventuell sehen wir den dann auch im, was war das, Infinity War Film, ne?
Ja, ihr müsst mich ja da erstmal nochmal einweihen, weil ich ja überhaupt keine Serie aus dem Marvel-Kontext kenne. Dann kann ich euch heute erstmal ausquetschen. Also das habe ich jetzt quasi gerade alles genannt, aber was du genannt hast, das habe ich alles noch nicht gehört.
Also, genau, also Marvel,
fangen wir mal vorne an.
Ja, Marvel ist ja seit 2008 ungefähr dabei, ein riesiges Film und jetzt auch Serienuniversum aufzubauen mit diversen Filmen, Spin-offs, Serien. Angefangen halt mit dem Hulk-Film.
Angefangen hast mit Iron Man.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, vorher war der Hulk-Film, oder?
Iron Man war der erste Film.
Okay.
Wo da war der Plan noch gar nicht so und in dem Film hing auch mehr oder weniger die Zukunft überhaupt von Marvel dran. Und weil der so erfolgreich war, haben sie das dann Stück für Stück ausgebaut und dann irgendwann
wurde
sie ja mit dem großen Plan des MCU um die Ecke gekommen.
Ja, aber der Hulk-Film, der ja nicht mit Mark Ruffalo leider, der zählt ja auch noch irgendwie so halb mit dazu, ne? Also,
basiert das denn alles auf Comics?
Ja, genau, also die Figuren grundsätzlich basieren auf Comics, auf Comicvorlagen. Die Geschichten selber weichen dann natürlich ab, je nachdem wird sich da so an dem einen oder anderen orientiert, aber das, was in den Filmen und Serien erzählt wird, sind dann natürlich nochmal eigene Geschichten, also
okay. Aber vielleicht sollten wir unseren Hörern auch erstmal vorwarnen. Also wir werden jetzt erstmal einen spoilerfreien Teil machen.
Genau.
Wo wir dann erstmal die Serie allgemein besprechen und danach, das werden wir auch nochmal extra ankündigen, werden wir wild drauf los spoilern. Beziehungsweise ihr beiden.
Genau.
Ich habe zwar vor, es noch zu gucken, aber ich werde es über mich ergehen lassen von euch.
Ja, da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Die Serie spielt zeitlich nach dem ersten Avengers-Film. Das wird, ich glaube, bei Luke Cage wird es nur einmal irgendwie angesprochen als irgendwie der Vorfall oder so. Bei Daredevil und Jessica Jones kommt es mal öfter zur Sprache, aber als Eingeweihter weiß man, okay, es spielt dann nach dem ersten Angriff der Aliens im ersten Avenger-Film.
Ja.
Und
grundlegenden Einordnung könnte man vielleicht noch sagen, dass die Defenders quasi so eine Art Avengers auf Street-Level-Niveau sind.
Genau.
Also es wird halt nicht die ganz große Nummer ausgepackt, sondern es werden eher solche kleinen Straßengangster verfolgt.
Okay.
Und das findet auch alles in einem Stadtviertel statt, und zwar in Devil's Kitchen. Außer genau. Jetzt in der Luke Cage-Serie, da hat man das erste Mal Devil's Kitchen verlassen und ist in Harlem jetzt.
Genau, weil eben, ja, es geht um einen Schwarzen.
Okay.
Und dementsprechend ist das auch in der Szene angesiedelt. Luke Cage selbst spielt nach der ersten Staffel schon Jessica Jones. Das merkt man dann später daran, dass ein Charakter auftaucht und dieser Nebencharakter und der Hauptcharakter, die kennen sich schon und da merkt man spätestens da, okay, da und da spielt die Serie. Insgesamt kann man, finde ich, auch mal die Serie auch auf jeden Fall gucken, ohne jetzt Daredevil oder Jessica Jones unbedingt sehen zu müssen.
Okay.
Man versteht so ein, zwei Sachen vielleicht ein bisschen besser. Zum Beispiel, wer der tolle Anwalt ist, von dem die eine Frau da mal spricht. Das ist ein kleiner Wink im Zaunfall gewesen. Ansonsten.
Das bereichert die Serie wahrscheinlich etwas, aber
ja, genau,
man
genau.
Muss nicht gesehen haben. Okay. Und dieser Schwarze, das ist wahrscheinlich dieser Lucas Cage. Oder Luke Cage.
Genau, Luke Cage.
Gespielt. Was hat der für Superkräfte? Lass ich gleich mal fragen hier.
Ja, da können wir ja direkt mal durch die ganzen Helden durchgehen, die bisher genau. Schon offenbart worden sind. Das Ganze hat ja angefangen mit Daredevil.
Genau, Daredevil
ist blind.
Genau, Daredevil kennt man vielleicht von dem 2000er Film mit Ben Affleck, mit dem ja erblindeten Anwalt des Tags, ein Anwalt des Nächtens, ein Rächer. Und genau, er kann, ja, ist blind und kann eben, es ist quasi seine Superstärke ist, dass seine anderen Sinne etwas geschärfter sind. Aber jetzt so an sich eigentlich jetzt keine klassische, ja, außernatürliche Kraft oder so, ne?
Ja, keine Superkraft. Quasi so eine Art wie Batman, nur dass seine Superkraft nicht so unbedingt wie bei Batman das Geld ist, sondern eher seine
genau.
Quasi übernatürlichen Sinne.
Genau, Kombinationsgabe, was so.
Der Daredevil oder der
Daredevil.
Cage meinst du jetzt?
Der Daredevil.
Okay. Genau.
Und der Daredevil kann halt, sie hat halt ziemlich fette Martial Arts Skills.
Ja, genau.
Ja, klar. Das gehört ja zum guten Ton.
Ja, dann Jessica Jones. Du musst jetzt nochmal überlegen, sie kann, sie ist stark, sehr stark. Kann also auch gut zuhauen. Sie kann, springen in fast zu, ja, fliegen fast schon. Also.
Also ein bisschen wie Spider-Man dann.
Ja, so wie Spider-Man, beziehungsweise so wie Hulk, der kann ja auch gerne mal irgendwie so größere Sprünge vollziehen, so ungefähr.
Ja. Ich glaube, die Erklärung bei solchen Sachen ist es dann immer, dass sie so hoch springen können, dass es schon fast aussieht wie Fliegen.
Ja, genau.
Ja, ja. So.
Und ich weiß gar nicht, wo ist noch nicht so geklärt, woher sie ihre Kräfte hat.
Nicht das klassische radioaktiv verseuchter Müll oder irgendwie.
Genau. Das ist, bei DC gibt es ja in den selben Universum so ein ausschlaggebendes Ereignis, woher die meisten kommen. Und hier ist es einfach, es wurde zumindest in der Serie bisher noch nicht erklärt. Und Luke Cage ist super stark und seine Haut ist unverletzbar, also undurchdringbar.
Praktisch.
Ist quasi. Also, es gibt eine Szene, wo ihn jemand schlägt und der sich die ganze Hand zermatscht.
Okay. In einer Super-Slomo-Aufnahme.
In einer Super-Slomo-Aufnahme. Und er hat die Kräfte ungewollt, wie bei so vielen bekommen, sollte eigentlich in so einem Versuch, eigentlich in so einem.
Das ist aber doch Spoiler-Teil.
Ja, genau. Okay. Stimmt, ja.
Ja, so. Gut, gewollt kriegen das ja eh nur die Bösen in den, in den Serien, also.
Entschuldigung.
Oder gibt es irgendeinen Superhelden generell in irgendeiner Serie, der seine Kräfte irgendwie Meistens sind es ja immer die Bösen, die halt irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen wollen und dann halt irgendwie.
Ja, genau, die den Superhelden kopieren und dann.
Genau.
Ja. Nee, mir fällt jetzt auch gerade nichts ein.
Was mich bei Luke Cage jetzt eher verwirrt hat, aber vielleicht erinnere ich mich da auch falsch, ist das mit der Stärke. Weil ich dachte bei Jessica Jones, vielleicht hat man es da auch einfach nur nicht gesehen oder wie gesagt, ich erinnere mich falsch, hätte er bloß seine quasi starke Haut gehabt, dass sie sonst was abhalten kann, aber nicht, dass er irgendwie sonst wie körperlich stark ist und da
doch,
Waffen
doch stark.
Verbiegen kann und sowas.
Doch, doch, das war in Jessica Jones auch schon zu sehen. Hat er auch, glaube ich, das eine oder andere Mal aus Versehen mal was kaputt gemacht.
Also schon stark im Sinne von übernatürlich stark.
Ja, genau. Stark im Sinne von übernatürlich stark. Und wenn er sich quasi nicht aufpasst, dann greift er mal zu fest zu und dann
haut er alles zu Klump.
Ist die Dose mal ein bisschen zerdrückt oder so. Und genau, das wird erklärt, also in der Serie, woher er seine Kräfte hat. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass Luke Cage so ein bisschen diese so eine Origin-Story ist, quasi erklärt, wie er zu seinen Kräften gekommen ist und so weiter und dann das Ende quasi in Staffel 1 von Jessica Jones übergeht. Und das dem ist aber nicht so, sondern es scheint eher so, als wenn er quasi bis er auf Jessica getroffen ist, so vor sich hingelebt hat und danach dann sich überlegt hat, so, nee, das geht so nicht weiter. Und ja.
Ja, der Ortswechsel findet ja auch mit statt, weil am Ende von Jessica Jones, Achtung, Spoiler, Jessica Jones, sein Nachbar oder was er da hat. Also in Jessica Jones hat er ja noch eine Bar.
Genau, ja.
Und die wird ja am Ende zerstört. Und deswegen fegt er jetzt er fegt in einem Barbershop. Das ist sein neuer Job.
Ja.
Okay. Und da geht's auch schon so drum, dass er so ein bisschen auch die Verbrecher, die Bösen dann jagt, oder?
Das ist
so die Rahmenhandlung.
Eigentlich,
allgemein formuliert.
So wie die anderen auch, möchte kein Superheld sein, sondern setzt seine Kräfte ja bis dato nur hin und wieder mal ein, um irgendwie Leuten zu helfen und die ja Bösen zu verhauen oder zu verschrecken. Bis dann eben, es gibt einen auslösenden Event in der Serie, wo er dann sagt, okay, ich kann das so nicht weiter vor mich hinleben.
Ja.
Und das ist quasi auch Großteil-Plot der Serie, dass es so ein bisschen sich wandelt.
Das ist quasi eine Debatte, die in den ersten paar Minuten direkt von der ersten Folge passiert ist, dass er mit dem Friseur quasi, der in dem Barbershop arbeitet, redet und der Friseur immer versucht, ihn zu überreden quasi, ja, du hast doch so eine Stärke und damit musst du eigentlich auch mal was anfangen und nicht einfach hier bloß den ganzen Tag fegen und dann abends deinen zweiten Job da machen, sondern auch mal was fürs Allgemeinwohl tun.
Ja, ich finde das ja so spannend. Es gibt ja dieses Muster der Heldenreise, heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist, glaube ich, sogar Aristoteles oder sowas irgendwie schon definiert worden. Und da hast du halt auch immer die Weigerung des Helden, so der eigentlich erstmal seine Quest nicht annehmen will und weil er viel zu bescheiden ist.
Genau.
Ich habe das auch mal durchgelesen und ich dachte auch, scheiße, das ist irgendwie, das kannst du auf jeden zweiten Film anwenden, der so heute in Hollywood läuft. Können wir auch mal verlinken, irgendwie auch bei Wikipedia einfach nochmal nach Heldenreise googeln. Also auch über das nicht halt so das Klischee, so nein, ich bin ja viel zu bescheiden und da passiert meistens, ich weiß jetzt nicht, was jetzt bei Luke Cage passiert, aber auch wieder irgendwas Böses und irgendwie die Freundin stirbt oder was auch immer und dann geht er zum Rächer. Lag ich nicht so weit weg von der Wand.
Es stirbt jemand, ja, ist gut, das kann man sicher jetzt denken. Es gibt tatsächlich, kam ja die Serie etwas Game of Thrones-esque vor, es gab zwei Momente, wo ich dachte so, oh, der, stirbt doch jetzt nicht wirklich, oder? Ist, ist ja jetzt nicht euer Ernst, sondern ja, doch, okay. Gut. Was ich auch noch sagen wollte, ich hatte eine ganze Zeit lang spielte die Serie gefühlt für mich sehr viel früher, so 90er, 80er, so. Mhm. Weil große Thema ist halt Harlem und Bandenkriege etc. und eben auch durch diesen Barbershop, diesen Friseurladen, der ja doch noch sehr nach eben dieser Zeit aussieht und eigentlich wenig technische Sachen irgendwie zum Einsatz kommen. Also du siehst es irgendwie an den Telefonen und so und an den Autos, dass es dann doch eine modernere Serie ist, aber eine Zeit lang fühlt die mich immer irgendwie in den 80ern oder so versetzt.
Ja, wobei, das gibt halt so einer Serie einen zeitlosen Touch, das heißt, das kannst du wahrscheinlich auch in 20 Jahren nochmal angucken. Ich sag mal, wenn du jetzt hier heute irgendwie so James-Bond-Filme aus den 60er, 70ern anschaust, was dir, weil James Bond ist ja sehr technisch mit seinen Gadgets, die er hat. Mhm. Das wird halt heute immer so ein bisschen lächerlich. Und wenn man das so ein bisschen wegnimmt, gibt das, glaube ich, der Serie so einen zeitlosen Touch. Also, wie ist das denn mit der Handlung? Ist das halt so eher so modern erzählt? Ich sag mal, wie Game of Thrones, Homeland oder so, dass halt eine durchgehende Handlung ist? Oder ist das jetzt eher so klassische Serie? Es gibt einen Bösen, der wird am Anfang wird er aufmüpfig und dann muss der Superheld den Bösen einfangen.
Es gibt eigentlich das, wie auch bei den anderen Serien, das klassische Monster of the Week gibt's da nicht.
Okay.
Es gibt eine durchgehende Handlung.
Genau. Und Das ist auch definitiv eine Serie, wo man die Folgen nicht durcheinander gucken kann.
Das ist schon mal sehr gut, ja.
Das ist aber bei allen Marvel-Netflix-Serien bisher so gewesen, dass das eine Handlung ist. Und die Folgen enden jetzt auch meistens nicht auf irgendwie sonst einen Cliffhanger.
Richtig.
Sondern Das ist halt
schon in sich
ein Stück durcherzählt. Und das sind 13 Folgen, a 50 Minuten, dass du im Endeffekt das eigentlich als einen 12-stündigen Film angucken könntest.
Genau. Also zum Beispiel Daredevil-Serie war für mich so der bessere Film. So.
Okay.
Sie haben quasi die Handlung von der Serie in den Film gequetscht und das hat dann in dem Film Casting jetzt mal abgesehen nicht so gut funktioniert und das war dann so ein Beispiel, wo ich so dachte, vielleicht ist das eine Geschichte, die in der Serie erzählt besser funktioniert. Und genau, die Serie, das könnte jetzt auch zu Ende sein. Also das bleibt natürlich nicht bei einer Staffel. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt schon die Ankündigung kommt, wahrscheinlich die Tage, dass da die nächste Staffel bestellt wird.
Ja, ich muss auch sagen, Kino hat für mich so ein bisschen den Reiz verloren auch. Also in letzten Jahren, weil ich halt auch mal mehr zum Serienjunkie mutiert bin, eben genau wegen dem Punkt. Also bei Kino musst du halt irgendwie schon über Effekte und musst halt alles in, wenn du Glück hast, 2 oder 3 Stunden quetschen. Mhm. Und in der Serie kannst du halt dir richtig Zeit lassen, Charaktere aufbauen und sowas. Und das fehlt dem Kino halt gerade so ein bisschen. Dadurch, dass du es jetzt nicht mehr so hast, dieses Monster of the Week, wie du sagst, haben, glaube ich, auch die Serien einfach so einen neuen Touch gekriegt auf meinen letzten Jahren, was ich halt sehr mag. Also, wobei ich sagen muss, du hast gerade gesagt, alle Marvel-Serien haben das so. Ich habe letztens das Agents of S.H.I.E.L.D. geguckt. Da war es also zum Netflix Teil so.
Marvel-Serien.
Genau, Netflix-Marvel-Serien.
Ach, das muss man noch unterscheiden.
Genau, also die Jessica Jones, Daredevil und Lucas Cage. Oh, was macht hier Geräusche? Bin ich das? Hallo? Jetzt hat's aufgehört.
Ich höre dich noch, ja.
Okay, gut, ich lasse das, was ich gerade gemacht habe.
Sind die nebenbei gezockt hier?
Nee, ich habe die Kabel angefasst, aber gut, okay. Die Marvel-Serien, die Netflix produziert hat, die haben eben nicht dieses Monster of the Week. Agents of S.H.I.E.L.D. ist eben wieder eine klassische Fernsehserie, wortwörtlich, von ABC produziert. Da gibt es das Monster of the Week natürlich wieder. Ist natürlich auch eine Serie mit den klassischen 22 Folgen. Dementsprechend gibt es da auch mal ein paar Füller-Episoden und erzählt auch einen größeren Handlungszeitraum. Okay. Da gibt es das, genau.
Gut, da kann man ja schon allgemein sagen, was Netflix heutzutage anpackt, das hat meistens Hand und Fuß auch. Also,
aber trotzdem ist die Agents of S.H.I.E.L.D. Serie, da habe ich jetzt bloß die erste Staffel gesehen, also über weiteres kann ich nichts sagen,
ja.
Aber nicht so, dass da der Holy Status Quo ist und sich da nichts weiterentwickelt Episoden hin, sondern das wird schon in Story Arc verfolgt.
Genau,
aber
genau.
Nicht die, so stringent.
Klar. Genau, die Serie spielt parallel zu den Ereignissen von den Filmen der letzten Jahre. Also es gibt so zwei Punkte, wo man so sagen kann, so, da ist quasi passiert, nebenbei ist gerade dieser Film passiert sozusagen und das wird dann aufgegriffen. Das hatte ich bei der ersten Staffel, gibt es den einen Punkt, da hatte ich das völlig vergessen und war dann leicht überrascht, ich so, stimmt, da war ja was.
Ja, stimmt, genau. Das war ja mit diesen, ja, das kann man ja mal kurz ansprechen, das war ja mit, das läuft da also zum Teil zeitparallel mit hier Winter Soldier.
Genau.
Und da habe ich erst auch kurz überlegt, was ist denn jetzt? Ach so, ja, genau.
Ja.
Da war ja was.
Genau. Und Staffel 2 genauso, die habe ich jetzt auch schon gesehen.
Ja, ich habe es jetzt angefangen, also nichts sagen, bitte. Ja. Versaut mir meinen Abend hier.
Aber
muss ich aber sagen, hat mich jetzt... ja, genau. Back to the...
Oh, wollen wir noch kurz auf den Cast eingehen?
Genau. Da wollte ich gerade drauf kommen, bevor wir zur Story reden, dass wir vielleicht über den Cast reden. Und den finde ich sehr, sehr gut besetzt. Ist halt hauptsächlich wirklich Schwarze. Es gibt sehr wenige Weiße, also... Mir fällt jetzt wirklich bloß der Deputy ein. Oder der, ja.
Shades
ist weiß.
Theo Rossi, ja. Also er ist
der in der... Der kam ja so ein bisschen als Latino vor.
Ja, ist in der Serie ist ja schon doch sehr weiß, aber geht schon so in die Richtung Latino, wenn ich jetzt mal so gerade auf Bildern gucke. Und bekannt bisher aus... Sons of Anarchy, wo er wohl eine völlig andere Rolle gespielt hat, so wie ich das gelesen habe. Die Serie habe ich nicht gesehen, also sonst nur in Ausschnitten und ich kannte den Darsteller nicht, hat mir aber extrem gut gefallen in der Rolle. Besonders mit seiner Sonnenbrille, die er die ganze Zeit auf hat. Der Hauptcharakter selbst, das ist der Darsteller völlig unbekannt, Mike Coulter.
Aber auch super gut besetzt.
Genau, ich sehe gerade, Million Dollar Baby, Men in Black 3. Ja, also bisher so Nebenrollen und
Ist das niemand, den man kennen müsste?
Niemand, den man kennen müsste. Ja,
wobei das ist wahrscheinlich auch meistens immer so eine Budgetfrage, vermute ich mal.
Also, ja, also ich
guck mal bekannte Leute da in Starring mit reinzunehmen.
Ich guck gerade mal, Agent X spielt er mit Good Wife, The Following. Halo TV sehr okay, American Horror Story ist auch schon mal aufgetaucht, also Jane Junkies. Ja, man
liest bekannte Filme.
Genau, Jane Junkies dürfte wahrscheinlich bekannt sein, aber für mich war jetzt unbekannt, also war jetzt ein neues Gesicht. Auch im Deutschen kann ich kurz sagen, der Synchronsprecher hat zumindest keinen Artikel in der deutschen Wikipedia. Nein, also auch da irgendwie eine neue Stimme. Dann weiteres bekanntes Gesicht war die Maria
die Councilwoman?
Dillard.
Die Councilwoman oder wen meinst du?
Nee, Maria Dillard, die Cousine von
Ja, das ist die Councilwoman. Achso, du hast das auf Deutsch geguckt.
Oh, böse.
Ja,
oder?
Ja.
Weil in Englisch wird sie öfter mal als die Councilwoman angesprochen.
Okay, nee. Und Alfrey Woodard und mir, ich habe so überlegt, so, irgendwoher kenne ich die? Star Trek, der erste Kontakt. Die Frau, die da, ich glaube, sinnlich mit auf der Enterprise landet.
Ach, wo Picard erklärt, dass es kein Geld mehr gibt und alles ganz toll ist. Und
ja, genau.
Ja, okay. I remember.
Und ja, auch so durch die Serien gewandelt. True Blood.
Wie heißt die Schauspielerin?
Audrey Woodard.
Ach so, das. Okay. Das
ist ein sehr merkwürdiger Name.
Ah, okay. Die Frage, du hast gerade gesagt, es sind hauptsächlich schwarze Darsteller. Werden denn solche Sachen wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Apartheid oder so, wird das irgendwie thematisiert? Oder?
Nicht so sehr, glaube ich. Also,
nicht so explizit, aber es ist schon ein grundlegender Tenor.
Ja, genau.
Unter der Serie,
es fällt nicht komplett unter den Tisch, aber es tritt jetzt nicht so im Vordergrund.
Okay.
Also es gibt das nicht, ist irgendwie nicht Teil der Handlung.
Aber zum Beispiel eben diese Mariah Dillard, die ist halt so ein bisschen Politikerin und sagt halt auch, ja, Harlem ist die Perle der schwarzen Bewegung,
genau,
und strahlt in die ganze Welt hinaus,
genau,
und
das
muss die Standards setzen und sowas halt.
Dann bekanntes Gesicht für alle, die House of Cards auch gesehen haben, ist der Bösewicht in Anführungsstrichen, der Gegenspieler, und zwar Cottonmouth heißt er, Cornell Stokes. Oh, und der ist jetzt über, ja. Ich sag seinen Namen nicht.
Mahershala Ali. Ali kann ich lesen.
Mahershala Ali, okay. In House of Cards beziehungsweise auch in den Tribute von Panem Film mitgespielt. Und hat einfach so ein richtig schönes charakterisches Gesicht irgendwie. Ist super besetzt für die Rolle, die er in Luke Cage spielt. Und er sagt auch immer wieder, dass hier, er hat da so einen Club sich aufgebaut und sagt immer wieder, das hat bisher kein anderer geschafft. Und darauf ist er sehr stolz und ja.
Was war jetzt mit der Club? Club mit dem schönen Namen Harlem's Paradise.
Genau.
Ja. Wo ich mir einfach denke, ob des Alters des Schauspielers, dass der schon irgendwo bekannt gewesen sein muss, eigentlich ist hier Pop. Hast du da mal geguckt?
Nee, aber zum Beispiel ein anderer, der auch in einer aktuellen Serie mitspielt, ist der Bobby Fish, der dann immer die ganze Zeit sitzt und Schach spielt. spielt in der ersten Staffel von Mr. Robot mit. Und jetzt gucke ich gerade mal Pop.
Heißt er so?
Ja, es ist sein Spitzname. Sein Spitzname.
Ach, so Henry Hunter hier. Ja, okay.
Genau.
Ich sehe gerade auch auf Wikipedia. Frankie Faison. Never heard. Das sind wahrscheinlich diese Gesichter, die hast du irgendwie schon 10.000 Mal in irgendwelchen Nebenrollen von irgendwelchen Serien gesehen. Aber wenn du den Namen hörst, sagte dir nichts, hat auch kein Foto auf Wikipedia. Das ist schon mal irgendwie ein Zeichen dafür, dass es eher so eine Nebenrolle ist.
Ja, dann geht es da auch ziemlich oft beim Seriengucken so, denn irgendwann mal jemand in einer Nebenrolle oder sowas auftaucht und ich, hast du den da schon mal gesehen?
Ja.
War der nicht? Ja, das ist doch oft.
Das ist schön, dass dann zumindest bei Amazon sowas wie X-Ray gibt, dass du dann bei vielen Serien auf Pause drücken kannst oder kurz mal Taste runter und dann zeigen sie dir die aktuell zu sehenden Darsteller an, also die Figuren mit Name und den Darsteller und wenn Musik gerade spielt, dann noch die Musik.
Ja, finde ich sehr geil, die Funktion auch. Also, weil man guckt, dann sagt sich immer dann, klar, da muss man eben auf Wikipedia nachschlagen. Aber wenn du halt vor der Glotze sitzt, machst du es dann eh nicht.
Und vor allem hast du ganz oft das Problem so, wie heißt denn jetzt die Figur da?
Und genau, und zu welcher Sekunde dann da irgendwie.
Naja. Ist jetzt nicht so bekannt, der Herr Frankie Faison.
Ja.
Ja, aber wollen wir uns mal nicht zu sehr in Schauspieler-Details verlieren, oder?
Ja, also alles in allem gute Besetzung und natürlich die Figur aus den anderen Serien, ich habe den Namen schon wieder vergessen, kennt man vielleicht noch aus dem Men in Black 2 Film.
Ja, gut.
Ich glaube, das ist das Bekannteste.
Ja.
Ja, die erste Folge hat so ein bisschen, zeigt so, wer Luke Cage ist und was wir uns vorhin schon angesprochen hatten, dass er jetzt eben nicht nachts loszieht und Verbrecher verhaut, sondern eigentlich seine Kräfte nur einsetzt, wenn es irgendwie mal gerade sein muss.
Ja, genau. Wenn er
danach ist quasi.
Tagsüber arbeitet er quasi in dem Friseursalon und kehrt und abends geht er dann noch als Tellerputzer ins Harlem's Paradise.
Ja.
Und mit dem Harlem's Paradise kommt noch ein interessanter Punkt rein, den wir jetzt direkt noch abhandeln können, und das ist die ganze Stimmung der Serie. Mhm. Weil das finde ich einen interessanten Hack, was sie mit dem Ding gemacht haben, weil das ist ja ein Club, also so eine Art Bar oder Club oder sowas, und da ist eine Bühne drin, wo sie die ganze Zeit halt immer irgendwelche Blues oder Reggae oder Hip-Hop-Bands auftreten lassen.
Meist sehr oft
in Szenen,
Schwarze
die da,
auch. Ich glaube, ein oder zwei
Szenen,
Mal
die da drin stattfinden.
Genau.
Und was halt direkt dann zum Score der Szenen wird und auch dann in den nächsten Szenen überlappend noch weiterspielt. Also
Achso, da spielt jetzt eine Band und die Band wird quasi zur Hintergrundmusik für die nächste Szene dann.
Ja, genau.
Ah, okay. Interessant.
Da muss ich hier Marvel und Netflix diese Staffel extrem loben, weil das haben sie so meisterlich gemacht wie bisher noch nicht. Also
genau.
In den anderen Staffeln war es schon gut und sie haben es geschafft, einen Grundton zu machen, aber ja, hier reizen sie das total aus und finden auch immer Musik, wenn man da mal genau hinhört, den Text auch so ein bisschen, die genau die Stimmung zum einen musikalisch rüberbringt und auch zum anderen aber auch inhaltlich passen.
Ja.
Dem, was da gerade passiert.
Ist das speziell für die Serie komponiert, wisst ihr das?
Ein paar Lieder ja, aber die meisten glaube ich nicht. Also
nee, die meisten nicht. Also zum Beispiel dieses eine Lied kannte ich schon von Breaking Bad.
Okay.
Dieses Chiminin Chiminin. Das
ja?
ist das hier okay. mit, wo
Ach, das
Jesse
aus dem Trailer.
In dem Untergrund Lab sich hier langweilt und seinen gelben Polunder mit
okay.
so einem Pumpgerät zu dem Ballon aufbläst und so und da rumtanzt.
Okay. Da kam das vor. Okay.
Gelber Polunder zum Ballon aufblasen, das klingt jetzt gerade auch etwas abgedreht.
Ja, er hat so einen Schutzanzug an da, glaube ich, genau.
Ich dachte, der hat unzerstörbare Haut. Ah, nee, das war der.
Nee, es ging um Breaking Bad jetzt gerade und um Jesse.
Genau. Ja.
Ja.
Nee, genau, also ich hatte auch sehr oft das Bedürfnis, jetzt in dieser Bar sitzen zu wollen und der Musik da zu lauschen. Beziehungsweise dem Künstler dazu zu schauen.
Ja. Dann haben sie irgendwas
auf jeden Fall. Du hast ja gestern hier diesen ein Blockrebellen-Ding retweetet, wo sie den Score nochmal quasi als Mixtape gemacht haben auf Soundcloud.
Genau, es gibt
und den habe ich mir so gerne angehört.
Es gibt auf Soundcloud einmal den offiziell Soundtrack Playlist und dann nochmal eine etwas ergänzte mit zum Beispiel auch diesem Song aus dem Trailer eben. Da muss ich ganz kurz sagen, ich fand es schade, dass dann in der Serie selbst, kam der Song leider nicht vor. Das finde ich so ein bisschen schade. Der passt eigentlich ganz gut drauf.
Der Soundtrack zur Serie kommt in der Serie selber nicht vor?
Nein, es gibt ein Lied aus den Trailern, ich glaube der erste oder zweite Trailer.
Ach so, aus dem Trailer.
Okay. wo er da diese Tür aus dem Auto reißt und dieses Gebäude reinmarschiert und so. Und diese Szene gibt's so dann natürlich etwas länger in der Serie auch, aber mit anderer Musik untermalt.
Ach, das ist schade.
Das meinte ich ja. Also auch ganz gut passend, aber ich hätte mir lieber den Song aus dem Trailer gewünscht.
Mhm. Ja, vielleicht hat die GEMA da zugeschlagen. Dürfte er leider nicht verwenden.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Entscheidung von der Regie oder was, keine Ahnung.
Und vor allen Dingen ist es halt aus meinem Munde in Lob, wenn ich sage, dass die Musik mir gut gefallen hat, weil ich eigentlich mit Hip-Hop und Rap so überhaupt nichts anfangen kann.
Genau, das so geht es mir auch. Wobei, ja, es gibt also so vereinzelte Ausnahmen gibt's und alles, was nicht deutschsprachig ist, geht dann eigentlich schon wieder. Das wahrscheinlich daran ja, liegt, dass man es im Deutschen, die deutschen Texte leider versteht.
Kann man im Englischen nochmal besser ausblenden.
Also die Franzosen machen ja auch sehr guten Hip-Hop und Rap, so wenn ich so an die Taxi-Filme denke, da gab es auch so ein, zwei gute Tracks.
Ja, ist auch nicht meine Musik, also da ist mir auch egal, ob das jetzt guter Rap ist oder schlechter Rap, also
ja. Nächste sehr gute Auswahl an Musik, ja. das stimmt tatsächlich.
Wobei mir auch bei den Tracks, die da ausgewählt wurden, also das ist jetzt bestimmt nicht sehr repräsentativ für die gesamte Ami-Rap-Szene, aber die da ausgewählt wurden, sind im Gegensatz zu dem, was man hier in Deutschland so hört, auch sehr zurückgelehnt irgendwie. Also vom Rap-Stil her. In Deutsch hat man da irgendwie oft sehr viel aggressiver. Zu Rate gegangen, gerade diese Agro-Berlin und die ganzen, die da irgendwie mal in den Charts auch waren, da muss immer so aggressiv rumgeschrien werden.
Ja, aber ich glaube, die wollen sich auch irgendwie profilieren, die wollen auch irgendwie dieses harte, schwarzen Image da kopieren und genau. Ja, wir sind auch cool hier in Deutschland und so kommt mir das manchmal vor und was sind wir doch harte Jungs hier und keine Ahnung, also ich kann mit deutschem Rap, also gut gemachter Hip-Hop, wenn das so irgendwie auch mit Live-Musik und Rhythm and Blues so ein bisschen ist, das ist okay für mich, aber so mit deutschem Hip-Hop kann ich so überhaupt nichts anfangen. Das ist irgendwie, das ist Musik, die verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Deswegen, wenn das amerikanischer Hip-Hop ist dann, und das ein bisschen laid-back ist, dann ist das schon ganz okay.
Ja, genau, der deutsche Hip-Hop ist entweder aggressiv oder das andere ist albern.
Meistens also, geht das einher miteinander, glaube ich.
Also albern meine ich sowas wie Fanta 4 oder so.
Ach, das finde ich jetzt noch relativ human. Also, ich meine, die kommen jetzt halt auch langsam in die Jahre, aber
oder auch so ein bisschen auf witzig und augenzwinkernd gemacht halt.
Ja. Man will halt dann ein politisches Statement machen und das passt manchmal nicht so richtig zur Musik. Aber, ja gut, das ist ein anderes Thema. Aber ich bin mal gespannt. Also wenn du das sagst, du bist jetzt selber kein Hip-Hop-Fan, dann, also ich bin selber ja auch Musiker und ich mag eigentlich gute Musik-Soundtracks. Da bin ich mal gespannt, also.
Und es geht auch genug in andere Urban-Genres rein. Also, wie gesagt, ist ein bisschen Blues dabei, ein bisschen Soul dabei. Guter Mix.
Ja, kommen wir noch zur Folge 1. Da gibt's dann, jetzt muss ich mal überlegen, welche von den vielen Verhaus-Szenen, das muss man auch mal sagen, er verprügelt die Leute nur. Also er ist auch einer von den Helden, die, wenn es nicht unbedingt sein muss, nicht töten.
Genauso wie der, der will.
Ja, genau. Also ich glaube auch, Luke Cage hat jetzt in der ersten Staffel noch er hat nicht getötet, ne? Ist ja also jedenfalls.
Nee, er selber hat nicht getötet.
Nee.
Wie werden denn so diese Superkräfte dargestellt? Also ich finde das ja manchmal so schade, so wenn das so irgendwie manchmal in sowas total Überzogenes abdriftet. Also ich habe jetzt zum Beispiel The Flash geguckt, die erste Folge, fand ich richtig geil am Anfang.
Ja.
Aber irgendwann dann, wenn es geht, okay, wir werden dann halt so schnell, um Zeit und Raum zu beugen und so, dann muss ich halt sagen, nee, also ich meine, das war halt so 80er, 90er, wo man so die Superkräfte total überzogen hat. Und ich finde, The Flash zum Beispiel hätte auch funktioniert, wenn das nicht so gewesen wäre. Mhm. Und da wäre halt die Frage, wie das bei Luke Cage ist.
Wie gesagt, er hat ja jetzt nicht eigentlich normale Kräfte, nur verstärkt eben. Also er kann dich fest zuhauen oder kann mal irgendwie eben in die Wand schlagen und den dahinterstehenden durch die Wand ziehen.
Ja, das ist ja auch okay noch.
Also, oder in der einen Szene ein Punkt fand ich auch sehr schön bezeichnend für die USA. Die haben da Wände aus Beton. So, ja.
Okay.
Ja.
Ist doch eher selten in den USA.
Ja, genau. genau, also er kann auch mal eben eine dicke Wand irgendwie durchschlagen. Das ist für ihn jetzt kein Problem.
Ja, sowas finde ich noch okay, aber ich weiß, wenn ich jetzt mal irgendwelche Hulk-Verfilmungen gesehen habe, wo der wirklich Kilometer weit springen kann, wo ich halt sage, nee.
Luke Cage hat sehr bodenständige Kräfte.
Genau, das.
Ah, das ist okay, das macht mir schon sehr sympathisch.
Ja. Das geht alles, das wirkt eigentlich kaum übertrieben.
Okay. Wollen wir da mal in die ersten paar Folgen reingehen?
Ja.
Ja, wollen wir den Non-Spoiler-Teil hiermit offiziell beenden?
Können wir mal noch kurz unseren spoilerfreien Bewertungen abgeben.
Ja, genau.
Ja, warum soll ich mir die Serie angucken?
Damit man dann, nein, also unter anderem, damit man so ein bisschen, quasi, wenn man dann Defenders guckt, da den Anschluss findet, nein, also ich fand es jetzt mal eine gute Serie, die so ein bisschen die Szene in Harlem da so zeigt und dass sich, ich denke mal, das entspricht auch grob der Realität, wie sie tatsächlich stattfindet, dass es immer noch diese leichten Bandenkämpfe gibt und die Schwarzen da sehr, dass ihnen sehr wichtig ist, was sie da alles tun und sich nicht unterbuttern lassen und auch eben von der Polizei zum Beispiel nichts erzählen lassen.
Okay.
Und generell, wie gesagt, ist sie sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte es ja schon gesagt, ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich mich eigentlich zeitlich irgendwo in den 80ern bewege. Die hatten das mit der Musik gerade schon, dass die Auswahl sehr gut gemacht ist. Diesen Trick, dass die Musik auch Teil der Szene ist, also dass dann da Artisten in diesem Club auf der Bühne stehen und dann Musik spielen und das dann übergeht als begleitende Musik für die nächsten Szenen. Mhm. Die Darsteller natürlich, also das, der den Shades gespielt hat, die Rolle fand ich super, und den Theo Rossi, für einen Amerikaner eigentlich ein sehr lustiger Name, fand ich super gecastet dafür, den Mike Holter als Luke Cage natürlich, und das kann man schön mal irgendwie am Stück weggucken.
Ja.
Genau. Direkt noch was da hinzuzufügen?
Also, ich finde, es ist erstmal eine Schauempfehlung, auf alle Fälle. Kann man sich angucken. Und wenn man einen Eindruck haben will, erstmal, wie so das Gefühl ist und so, das wird in der ersten Folge schon ziemlich gut abgerissen. Also, nach der ersten Folge hat man von dem Grundgefühl und in welche Richtung gehen könnte, schon einen ziemlich guten Eindruck, fand ich.
Ja, und die Serie ist auch, jetzt gerade noch mal so überlegt habe, relativ alleinstehend im, also die funktioniert auch gut ohne das Marvel-Universum drumherum. Es wird ein, zweimal angesprochen, dass es Waffen gibt, die nicht irdischer Herkunft sind oder irgendwie die Munition aus Alien-Material ist, aber das war es dann schon, also das spielt alles in so einem, halt in Harlem sich alles ab und verlässt den Bezirk nicht sozusagen.
Okay. Ja, wo wir da gerade bei sind, also angenommen, jetzt hat jetzt jemand noch so gar keinen Marvel-Background, hat noch keinen Kinofilm gesehen, noch keine Serie. Wo würdet ihr empfehlen, wo man anfängt? Ist Luke Cage ein guter Start oder ihr hattet noch Daredevil erwähnt?
Ja, Luke Cage kann man halt auch so abgelöst von den ganzen gucken.
Genau.
Wenn man eine schöne Serie haben will, ohne dass man sich unbedingt mit dem anderen beschäftigen müssen muss oder
ja,
wollen muss, dann ja, ist das eine gute Serie.
Genau, es gibt keinen Moment irgendwie, der jetzt Basiswissen aus dem Marvel Cinematic Universum erfordert.
Ist das bei den anderen Serien anders?
Nicht so.
Bei Jessica Jones wird öfter mal auf den Incident noch eingegangen. Da muss man halt wissen, was der Incident ist. Und bei
Incident ist dieser Alien-Attacker aus dem Film.
Genau.
Ja.
Okay.
Und bei Luke Cage wird es halt wirklich bloß einmal angesprochen in der ersten Folge und das war's.
Ja, genau.
Okay, dann frage ich mal umgekehrt. Was fand ich denn nicht so gut?
Eins wollte ich noch kurz sagen. Was ich in den ersten paar Folgen immer wieder gedacht habe, das ist so stilvoll alles. Das hat wahnsinnig viel Stil, wie sie das alles machen. Also ich hatte erst befürchtet, dass das so ein bisschen eine rumpelige Serie wird, aber das ist alles so, ja, das hat einfach
Atmosphäre her, oder?
Stil und ja, Glamour irgendwie. Obwohl es ja in dieser schwarzen Community, wo wirklich nicht alles gut ist, aber trotzdem gibt es immer wieder halt die stilvollen Momente. Und wo Leute halt dann auch versuchen, quasi trotz ihrer Lage ihre Würde voranzutragen.
Ja, das hat mir nicht gefallen, dass ich jetzt so lange auf Staffel 2 warten muss.
Okay.
Dass es, ja, also ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass es irgendwie eine Verbindung noch gibt zu Jessica Jones, weil ja schon so ein ja größerer Nebencharakter ist in der anderen Serie. Und sie haben es jetzt doch ganz gut gelöst, also es ist nicht passiert, aber es fällt nicht negativ auf quasi. Also es, so wie die Serie jetzt gelaufen ist, wird es dann irgendwie komisch erscheinen, wenn sie da plötzlich erscheint. Also er braucht jetzt nicht unbedingt irgendwie Hilfe von außen. Tja, ansonsten.
Ja. Ja, so wie es jetzt gelaufen ist, ist es in Ordnung, dass es quasi eine abgeschlossene Geschichte ist. Im Vorfeld hatte ich halt so überlegt, es geht ja jetzt dann verstärkt auch auf die Defenders zu. Irgendwie müsste es dann ja dann mal losgehen, dass sich das alles stärker verbindet und verknüpft.
Ja.
Ja, wobei, das stelle ich mir halt unheimlich schwer als Producer vor. Ich meine, du hast ja heute eh keine einzelnen isolierten Folgen mehr. Das heißt, du hast im Prinzip, wie du schon gesagt hast, du hast einen langen Spielfilm, der halt irgendwie in 45 Minuten Abschnitte unterteilt ist. Und wenn du jetzt noch Crossovers machst dauernd mit Serien, oder halt, weil du musst ja schon irgendwie das Publikum gewinnen, weil sonst guckt's ja keiner und irgendwie musst du ja halt anfangen. Wenn du jetzt irgendwie 10.000 Sachen hast, die du halt nicht kennst, ich meine, du hast eh schon mal das Problem, wenn einer mittendrin einsteigt, der kapiert nichts.
Ja,
und wenn dann noch auf andere Serien verwiesen wird, dann wird es echt schwierig.
Die Crossover im Arrowverse stattfanden in den Serien, das fand ich schon okay. Dass auch man sich jetzt schon so ein bisschen gewundert hat, zum Beispiel als Arrow einmal ein Flash auftaucht und er sagt so, ach hier, neues Kostüm oder was. Wird kurz auf was angespielt, wenn man dann zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit ist mit Arrow, dann macht einem das nichts kaputt oder was. Und wie gesagt, Marvel baut das ja so stückweise auf mit den Serien und
ich glaube, es ist auch wirklich bisher noch so, dass es tatsächlich so ist, dass die Staffeln von den einzelnen Serien, so wie sie der Reihe nach rausgekommen sind, wirklich der Reihe nach in der Zeitlinie stattfinden. Also zuerst war, was in Daredevil passiert ist, dann kam direkt danach, was in Jessica Jones passiert ist, obwohl da wenig Berührungspunkte waren. Dann irgendwann vielleicht überschneidend oder danach ging halt die Entwicklung in Daredevil weiter und jetzt kommt halt Luke Cage.
Genau.
Was auch wieder quasi so ein bisschen hinten dran hängt zeitlich.
Ja, ich glaube, du kannst es halt nur so machen, dass du sagst, okay, wenn du eine andere Serie kennst, dann ist das quasi noch das Sahnehäubchen und rosa Schleifchen oben drauf und du sagst, oh geil, das habe ich schon mal gesehen und dann verstehst du mehr Zusammenhänge. Aber ich glaube wirklich, das in die Storys mit einzubauen,
wie gesagt, also das finde ich da. Gibt es ja dann die extra Serie Defenders, wo sie dann alle vier wirklich gezielt aufeinandertreffen und ja, irgendwie die Stadt retten müssen oder was.
Und es gibt ja aktuell gibt's eine Figur, die in allen Staffeln vorgekommen ist.
Genau.
Und das ist Claire.
Genau, Claire, die Krankenschwester.
Die in den Comics The Night Nurse heißt.
Okay, Claire. Das ist
eine Krankenschwester, die Claire halt Temple. Irgendwie immer durch Zufälle über die Leute drüber stolpert, erst über Daredevil, dann lernt sie Jessica Jones kennen. Da kennt sie, nee, Luke Cage lernt sie da noch nicht kennen.
Doch.
Obwohl er da ja auch tot und auftaucht.
Doch, die treffen da auch schon aufeinander.
Stimmt, sie kannten sich ja schon.
Genau. Und
aber bevor wir uns da jetzt in Details verlieren, wollen wir mal kurz den Piloten besprechen. Dass wir jetzt sagen, wir beenden jetzt diesen Spoiler-Free-Part und dass wir vielleicht den Piloten mal ausführlicher besprechen und dann mal so grob, wie weit ihr schon geguckt habt.
Genau. So, also jetzt.
Ich würde sagen, man könnte die ersten 6 Folgen gut zu einem Arc zusammenfassen.
Okay.
Ja, wie gesagt, die erste Folge kriegt man so alle erstmal wichtigen Figuren so vorgestellt und wer sie sind, was sie so machen und dann gibt's eben gegen Ende der ersten Folge passiert's dann doch, dass Luke mal seine Kräfte zum Einsatz bringt, weil eben seine Vermieterin bedroht wird von einer Gang, die gerade Spenden sammeln unterwegs sind für den Wahlkampf von Maria Dillard, ne?
Ja, genau.
Beziehungsweise
den haut er dann eins auf die Mütze.
Der neuen Bewegung das irgendwie neue Harlem oder so. Und ja, die werden sich natürlich nicht und sagen so, nö, machen wir nicht und wir wählen den anderen da oder die andere und er kommt halt rein und sagt so, ach, ist da. Und dann kommt die angesprochene Szene, wo ihm einer aufs Maul hauen will und sich die Hand zu Brei haut.
Okay. Zu Brei sprichwörtlich, oder?
Ja, also stell dir vor, du schlägst mit voller Wucht gegen eine Stahlwand.
Dann habe ich eine Prellung. Und die Stahlwand schlägt zurück.
Also es sah schon ouch aus, so nach dem Motto so, will ich nicht, ich will nicht tauschen.
Blut spritzt und Knochen fliegen.
Ja, also er hat schon mit voller Wucht zugehaut oder auch angekündigt so mit, okay. Los jetzt, zeig doch mal, wofür du so bekannt bist. Und Luke's Haut ja absorbiert quasi oder reflektiert auch so die Kräfte. Also Kugeln zum Beispiel prallen an ihm ab.
Okay. Also es
ist jetzt nicht so, dass die kurz an ihm so stecken bleiben und dann runterfallen, sondern eine Pech, also du solltest nicht auf ihn schießen, weil es gibt Querschläger.
Querschläger, okay. Gut, okay.
Und dann gibt es auch irgendwann den schönen Spruch, wo er sich so aufregt, dass er jedes Mal neue Sachen kaufen muss.
Ja, genau. Er sagt ja irgendwann, ach, ich habe keinen Bock mehr, immer neue Sachen kaufen, weil er natürlich dann immer mit durchlöcherten Sachen rumrennt. Was in einer Folge auch tatsächlich dann.
Ja, da musst du halt einen neuen Look draus machen, irgendwie. Das ist halt irgendwie die neue Cage-Mode oder so.
Ja, es wird dann in einer Folge sehr schön aufgegriffen. Da benutzt er das quasi für sich selbst. Und das finde ich sehr lustig. Und.
Ja. Dann wird noch Misty eingeführt in der ersten Folge.
Genau.
Denn?
Misty das Knight, eine der herausstechenden starken Frauenlebencharaktere.
Mhm. Polizistin.
Eine von den Guten oder eine von den Bösen?
Eine von den Guten. Polizistin. Gute Polizistin. Ah. Also auch, ja.
Apropos Gut und Böse. Ist das gut so schwarz-weiß so ein bisschen? Also ich finde das jetzt halt gerade so, wenn ich jetzt in die moderneren Serien auch gucke, jetzt, ich meine Breaking Bad, Homeland oder Game of Thrones, wo das halt nicht so ganz klar getrennt ist, also wo es halt einfach die sehr facettenreiche Charaktere haben.
Nee, die Charaktere haben wir eigentlich nicht, also es...
Okay, ist schon schwarz-weiß. Also
nee, es ist...
Nee, also es ist schon so
Marvel ein typisch, typisch.
Es ist schon so ein bisschen abgestuft, aber nicht sehr Shades of Grey, sondern... Es gibt schon ein, zwei, die wirklich komplett im Bösen sind und dann gibt es noch so ein paar verschiedene Layers dazwischen, aber es gibt auch ein, zwei, die auf der guten Seite klar sind.
Mhm.
Und da zählt Misty zum Beispiel halt dazu. Und Misty ist halt auch noch in dem anderen Sinne gut, indem sie halt eine gute Polizistin ist. Weil sie sich irgendwie, sie hat immer so eine Methode, dass sie sich Bilder an die Wand heftet. Und kann sich dann quasi da reinversetzen in die Szene, was da wirklich so passiert ist. Und hat da so eine Art Inner Vision und kann sich die Szene quasi fast in ihrem Kopf so vorstellen.
Genau, es wird dann auch filmisch so umgesetzt, dass sie dann in dem Tatort steht und dann das, was da passiert ist, nochmal abläuft und sie sich dann so ein bisschen umschaut und ja.
Zum Beispiel bei diesem Waffendeal in der ersten Folge. Oder? Nee, das fängt in der ersten Folge an und wird dann noch fatal durch die Implikationen, die da noch kommen.
Genau, also es gibt in der ersten Folge gibt's einen Waffendeal, der eigentlich stattfinden soll. Und da kommen aber, haben sich welche gedacht, so, ach, da greifen wir mal dazwischen und versuchen denen das Geld abzuluxen.
Mhm.
Und das geht so ein bisschen schief. schießen irgendwie den einen oder anderen, wollten wohl eigentlich keine, oder wollten zumindest keine Menschen töten. Und der eine entscheidet dann einfach mal auch, warum soll ich durch drei teilen, weil ich auch durch zwei teilen kann.
Okay.
Und jeweils die anderen beiden Seiten, zwischen denen der Deal stattfinden sollte, finden das natürlich eher ungeil, dass der Deal nicht stattgefunden hat und dass das Geld weg ist und durch die Polizei eben auch die Waffen weg sind.
Ja.
Und aber vielleicht erklärt er nochmal kurz so diesen ganzen Plot, also so ganz grob so die ersten paar Folgen.
Da sind wir
also du hast jetzt gesagt, irgendwie seine Vermieterin.
Genau, das war jetzt die erste Folge so grob.
Dann sieht man halt, dass Cornell Stokes da zumindest doch sehr angepisst ist. Genau. Weil der fängt gerade an, sich den ersten von den beiden vorzuknöpfen und hat ihn oben in seinem Büro auch mit so einem ikonischen, das Büro ist auch sehr ikonisch eingeräumt. Das ja, mal okay. Als Seitennotiz. Er hat da so ein großes Bild von Notorious B.I.G. mit so einer Krone obendrauf und dann stellt er sich halt zum Beispiel für eine Szene so davor, dass es so aussieht, als hätte er die Krone auf und ja, das ist so ein bisschen das Motiv von der Szene und dass jeder die Krone aufhaben will und
genau.
Aber nur manche können sie wirklich tragen und ja. Ende der ganzen Geschichte ist, dass der Typ tot ist.
Genau.
Eine von beiden.
Es gibt auch, also gleich in der ersten Folge, mindestens zwei Tote. Ich glaube ja, ne? Der eine wird erschossen bei diesem Überfall auf dem Waffendeal.
Okay.
Und der eine wird eben von Colonel Stokes ja, zu Tode geprügelt.
Genau. Ja, und bei dem zweiten geht's jetzt dann wirklich in die Verstrickung, bei dem letzten, der quasi von dem Diebestrio noch übrig ist, weil der ist so ein bisschen Ziehsohn von unserem bekannten Pop, der den Friseurladen hat. Mhm. Und ah, okay. Pop will halt nicht, dass der übers Messer springt und versucht da so ein bisschen Luke Cage anzuleiten, dass er doch einen Parley einrichten soll zwischen ihm und Colonel Stokes.
Mhm.
Dass er, ja genau, das ist noch so ein wichtiger Nebenelement, was immer wieder auftaucht, ist, dass der Friseurladen ist quasi die Schweiz. Also egal welche Bandenstreitigkeiten oder sonst was es gibt in dem Friseurladen, ist es so, dass das einfach nicht stattzufinden.
Genau, also so neutrale Zone. Okay. Und jetzt reißen wir uns mal alle am Riemen und versuchen friedlich miteinander umzugehen, und daran halten sich auch wirklich alle.
Und deswegen
das wollten bleibt sie während auch der gesamten Serie so?
Nee.
Oder die Folgen, die ihr kennt jetzt.
Einer hält sich leider nicht daran, wenn man das mal so sagt.
ja. Genau, aber dazu später.
Was auch noch wichtig ist, dass Pubs auch früher, ja, sagen wir mal, nicht so legale Dinge gemacht hat. Und auch mit.
Pubs war jetzt einer von den Guten oder einer von den Bösen?
Pubs war der einer von den, okay, von den Guten, das war der Barbershop-Besitzer, der in Kindheitstagen mit Colonel Stokes durch die Straßen gezogen ist, und der Name kommt eben nicht von, weil er wie so ein Vater ist für alle, sondern von dem Geräusch, wenn er zugeschlagen hat.
Okay.
Und
hat sich aber halt ziemlich gewandelt in der Zeit, und
genau, ist jetzt wirklich so der liebe alte Mann, den sich jeder wünscht.
Und ist jetzt dabei, etwas quasi zu entwickeln und einen gewissen Lifestyle reinzubringen in Harlem, darüber, dass er zum Beispiel sein eines Mantra immer wieder aufsagt. Im Englischen ist das always forward, but always. Wie haben Sie das im Deutschen gemacht?
Immer vorwärts.
Okay.
Okay. Nahe liegt. Ja, aber halt so diese typische Vaterrolle der Gandalf oder sowas.
Ja, genau.
Ich mag einfach Klischees.
Ja, es ist, ja,
das fällt mir immer mehr auf.
Ja. Genau, so der lieber alt, also von dem würde ich mir wirklich gern so auf klassische Art und Weise auch mich mal rasieren lassen. Dem würde ich voll vertrauen.
Und der will jetzt halt so ein Parley machen mit Cottonmouth. Genau, in der Geschichte, wo erklärt wird, warum Pops heißt, wird, ist auch so ein bisschen die Erklärung drin, warum Cottonmouth so heißt. Weil er hat halt drei Zähne verloren, und wahrscheinlich, weil er dann immer in den Zahnlücken mit Watte rumgelaufen ist, so denke ich mir es zumindest,
ja,
kommt dann der Name zustande.
Und er mag den Namen überhaupt nicht. Also es gibt auch so ein, zwei Szenen, wo Leute sagen so, ey, weißt du, du sollst ihn so nicht nennen. Mhm. Und genau, also und eigentlich ist ja Cottonmouth so ein bisschen der Böse, aber was denn so bei, was denn irgendwelche Sachen angeht, die dann mit Pops zu tun haben, da ist er dann doch wieder, ja, freundlich gesinnter und versucht eben auch diese Sache mit dem Jungen da friedlich zu lösen.
Ja,
genau. Soweit das so geht.
Dann, obwohl das ja für Luke Cage erstmal nicht so gut läuft, also jobmäßig zumindest, weil er geht dann halt dahin und macht das so klar. Ja,
Kriegt noch
dann,
ein
ja, ich komme
Jobangebot
dann mal in den
von ihm.
Barbershop, aber du hast jetzt keinen Job mehr hier.
Genau, wollen das trifft auch, als er das erste Mal auf Cottonmouth trifft, da spielt er gerade Kellner, genau, ein von denen, der den, die von den drei Jungs, die da den Waffendeal überfallen haben, macht eigentlich den Barkeeper sonst in dem Club.
Stimmt, und deswegen ist er ja an den Barkeeper-Job überhaupt gekommen.
Genau, und Luke soll dann das kurz übernehmen. Ihm passt auch der Anzug da überhaupt nicht. Etwas zu eng und ja, so irgendwie was
Die Muskeln quallen raus.
na, nicht so schlimm, aber du siehst, also wird angesprochen und du siehst schon so ein bisschen, irgendwie sieht das komisch aus, was er da
Es
anhat.
ist schon sexy körperbetont.
Ja.
Ja, bei solchen Leuten sieht das natürlich mal geil aus, wenn die halt irgendwas zu Enges tragen. Nicht so wie bei unser eins, irgendwie, wie das dann einfach nur bescheuert aussieht. Ja.
Ja, und genau, serviert Stokes irgendwas und kriegt dann, fällt ihm schon auf, weil Luke Cage eben keiner 1,60 ist, sondern schon so ein etwas größerer Schrank und macht ihm ein Jobangebot und er weiß natürlich, wie der da vor sich hat und lehnt ab. weil er eben mit der Szene nichts zu tun haben will. Und genau, ich weiß gar nicht mehr. Genau, hat er ja irgendwie in der letzten Folge ein paar Leute von ihm verprügelt und ich glaube, das war der auslösende Punkt, wo er dann gesagt hat, so hier, du bist deinen Job hier los.
Ist ja auch verständlich. Aber zumindest das Poly ist zustande gekommen.
Genau, also eigentlich wollte dann.
Und bevor es zu dem Poly kommt, könnte man vielleicht noch kurz nebenbei erklären, weil das auch so in dem Zeitraum stattfindet, dass er quasi allein in seinem Zimmer steht und dann taucht Chase das erste Mal auf, also der Typ mit der Sonnenbrille,
Genau,
der hier ihm irgendwie, wie kommt der gleich, ich glaube, der will ihm irgendwas mit dem Deal anbieten und dass sein Chef ja.
er war, glaube ich, der Gegenpart von dem Waffendeal. Wenn ich mich
Ach
nicht
so,
irre,
ja,
ne?
das kann sein. Auf alle
Ich gucke
Fälle
mal
ging es
nach.
darum, dass sein Chef, der dann heißt Diamondback, also es gibt halt noch einen anderen obergeordneten Boss, den man auch erstmal eine ganze Weile nicht sieht, und das ist halt Diamondback. Und für den handelt halt Shades so ein bisschen, und er sagt aber,
Okay.
ja, Diamondback möchte dich unterstützen, er sieht dein Potenzial. Und deswegen hat er mich zu dir abgesandt. Also er ist quasi im Auftrag von Diamondback unterwegs, um Cottonmouth bei seinen Sachen ab sofort zu unterstützen und so ein bisschen als planende und leitende Hand mitzuwirken.
Genau, macht immer so ein bisschen den Berater, beziehungsweise hin und wieder sagt er, tritt er mal auf die Bremse und sagt hier, das kann man auch anders lösen.
Okay, aber kommen wir mal
Und
zurück zur Heldenreise. Okay, wir hatten ja gerade dieses auslösende Ereignis. Er will ja eigentlich gar nicht, da hat er ja schon
ja.
erwähnt, dass da irgendwas Böses passiert. Was geschieht denn in der Serie, dass er endlich zur Besinnung kommt und seiner wahren Berufung folgt?
Was würdest du denn vermuten, nach dem, was wir
Ja, ich hatte
wissen
ja schon
alles?
gesagt, dass die Freundin irgendwie getötet wird oder die Schwiegermutter, ich weiß es nicht.
Nee. Nee. Überleg
Sein
noch mal.
Friseur.
Es ist
Also,
ja nicht der Friseur, es ist ja seine Vaterfigur quasi.
ja, das wäre jetzt mein Tipp gewesen, dieser Papi da, dass der.
Ja, also sie sind ja Shades und wie heißt denn der andere? Der Handlanger von Stokes sind eben auf der Suche nach den dreien, die da den Waffendeal gesprengt haben. Und auch wollen auch das Geld wieder haben. Und auch das Problem von Stokes ist, dass er sich das Geld geliehen hat von Maria Dillard und das Wahlkampfgelder sind. Und sie auch Druck macht, weil sie das Geld wieder haben will.
Das ist eine von den Guten oder von den Bösen, die Maria?
Eine von den Bösen.
Okay.
Von den wirklich Bösen.
Guten Appetit.
Ich muss mal einen Chip essen. So. Ja, und guck jetzt gerade mal, wie heißt denn der? Der Typ zieht mit Shades los. Er hat nämlich von einem Informanten den Tipp gekriegt, wo dann der Junge, der da von den drei noch übrig ist, zu finden ist. Der sieht ihn nämlich, als er bei Pop im Friseurladen auftaucht, unabsichtlich, ungewollt, und gibt dann die Informationen weiter, und dann meinte, ach ja, dann handle ich und schon mal auf eigene Faust. Ich glaube, Domingo ist das, ne?
Dass der da überhaupt in Pops Laden ist, ist ja auch erstmal quasi auf Pops Beweggründe hin, weil er schickt ja Luke Cage los, um ihn erstmal zu finden, weil er hier sagt, na, das ist ja schon so ein bisschen wie mein Ziehsohn gewesen, und ja, ich will jetzt nicht, dass er hier irgendwie ja übers Messer springt, dann guck doch mal, ob du ihn findest, und ich will hier auch mal die Wogen mit ihm wieder ein bisschen kletten, weil da zwischen den beiden wohl auch ein bisschen Streit war, und ja, deswegen ist er überhaupt zu dem Moment in dem Friseursalon drin.
Okay.
Ja, und dann tauchen halt, ja, das ist Shades und der andere, ne, die dann auftauchen und einfach durch die Fensterscheiben ballern wie nichts Gutes.
Genau, und eigentlich, also Shades sagt noch so, ja, will das eigentlich etwas deeskalierend lösen, und die andere ballert einfach mal wild drauf los und brüstet sich später noch damit und sagt so, ah, Tarantino wäre stolz auf mich. wie bei Dingsbums hier, wie ist der Film?
Tarantino-Film?
Pulp Fiction.
Nee,
Reservoir Dogs.
Nee, nicht mit wo es auch um Schwarze ging,
Jackie Brown.
Nee, Django Unchained.
Achso, okay.
Er sagt so, wie in Django Unchained, und da alles, die ganze Bude zerballert, und ja, genau, das passiert in dem Friseurladen auch.
Luke, ja, und der gute Pop ist halt Kollateralschaden.
Ja, Luke wirft sich noch schützend von Kunden, quasi von Jungen, der da gerade im Stuhl sitzt, und
der stirbt in seinen Armen und an seinen letzten Worten, räche mich.
Nee.
Sorry.
Das nicht. Und Pop kriegt halt, ich glaube, ein, zwei Schüsse dann, kritische Schüsse dann doch ab. Und ja, Luke stellt sich natürlich quasi tot und sagt auch dem Jungen, hier, stell dich tot, wenn die da gleich reinkommen in den Laden. Und
warum stellt Luke sich selber tot? Der ist doch kugelsicher.
Ja, das soll ja aber nicht, muss ja vielleicht nicht gleich jeder wissen.
Und die Klamotten. Die Klamotten gehen sonst kaputt. Ja.
Nee, in dem Fall wollte halt nach dem Motto, die müssen das ja nicht wissen. Und es wäre schon komisch, hier Laden zerballert und der zappelt ja noch hier. Was ist denn los?
Okay.
Ja.
Das ist auch so ein Punkt, den bis aufs Offensichtliche eigentlich nur der Polizist, der Misty, auffällt. Da alle anderen so, ja, auch Glück gehabt oder so. Ist auch egal. Schießerei.
Ja, was danach passiert ist, das können wir, finde ich, ein bisschen mehr raffen jetzt bis Episode 6.
Ja.
Ist, dass er halt hier ziemlich schnell mitkriegt, Luke Cage, dass da was mit Cottonmouth im Spiel ist, obwohl Cottonmouth sich da versucht rauszuwinden, dass er es ja gar nicht den Befehl gegeben hat und sowas, was ja auch so ein bisschen auch stimmt.
Genau, also eigentlich hat der Typ da zusammen mit Shades ja, nicht auf Befehl von Cottonmouth gehandelt, sondern doch eher sehr eigenmächtig.
Ja, aus Eigenregie.
Ja. Und okay. wollte ihm das schon mal abnehmen, so.
Ja, aber trotzdem ist er halt pisst, Luke Cage, und versucht jetzt Cottonmouth hier zu stürzen und ja, macht das auch so über so eine Schachmetapher, dass Sabor dann sagt, ja, den König bringt man nicht direkt runter, sondern man muss erst seine Springer und seine Türme und sowas wegnehmen, bevor man an den König rankommt.
Okay.
Und ja, attackiert dann verschiedene Warehouses von ihm, wo er Kohle und sonst was gebunkert hat.
Genau, und...
Und nimmt aber nichts weg, sondern bloß um zu beweisen, hier, ja, ich war hier.
Und eben, um das Geld und die Waffen von der Straße zu kriegen, weil in dem, was als nächstes passiert, die Polizei rückt an und beschlagnahmt alles, was sie finden. Und damit sind eben die Waffen und sehr viel Geld mal eben futsch.
Ja,
und das finden die natürlich sehr ungeil, ja.
Und das funktioniert ein paar Mal, dann überlegt sich halt Kunden auf irgendwann, okay, ich muss das jetzt alles in das sichere Gebäude da bringen. Was es halt noch einfacher macht, das mit einem einzelnen Angriff quasi alles wegzuholen. Das ist dann auch das Gebäude, wo gesagt wurde, ja, das hat Betonwände.
Ja, genau. Und er sagt, die haben ja sogar Betonwände aus Beton. Okay. nee, es gibt also, Amis haben es ja eher nicht so mit stabilen Häuserbau und so, und
nee,
deswegen gibt es auch ein, zwei Szenen, wo Luke wirklich mal mit der Faust durch die Wand haut und da den dahinterstehenden Bösewicht irgendwie entweder eine drüber haut oder durch die Wand zieht. Und das würde hier, glaube ich, nicht so funktionieren.
Und irgendwann kriegt Cottonmouth mit, dass das die ganze Zeit Luke Cage ist, der das macht und versucht, ihn halt irgendwie auszuschalten. Dann sieht er, dass normale Kugeln nichts wirken. Versucht dann, wo er irgendwie gerade nochmal in diesen China-Asia-Restaurant oder was das... Ja, ich glaube, es ist so ein Asia-Restaurant.
Genau, Asia-Restaurant von seiner Vermieterin. Er wohnt oben drüber oder
wo
so.
Wo er da drin ist. Und okay. Dann steht er halt mit so einer, was ist denn das überhaupt, so eine Raketenpistole.
Bazooka irgendwie, ne, ja.
Ja, okay, und lässt da so eine riesige Bazooka, ja, so eine riesige Flugrakete da auf dieses Haus los und auf den Laden los und das ganze Gebäude stürzt halt über ihm ein und dann denkt Cottonmouth halt, okay, jetzt muss er aber tot sein.
Genau, jetzt ist das erledigt und das, tut ihm nix, also ich weiß nicht so wirklich. kann sich und die Vermieterin da aus den Trümmern noch retten. Buddelt sich da so ein bisschen raus, und was halt nebenbei passiert ist, dass man dann, ich glaube ab da fängt es an, dass sie eine zweite Handlung erzählen, und zwar, wie er dann zu seinen Kräften gekommen ist.
Das ist die Folge, wo sie, das ist eine Folge, da geht's quasi nur drum, ein Viertel der Zeit sieht man Luke Cage, wie er versucht, sich aus den Trümmern rauszugraben, und ein Viertel der Zeit sieht man, wie er zu seinen Kräften gekommen ist und was da überhaupt in der Vergangenheit los war.
Genau. Das ist in der Vergangenheit, dann spielt das, wie er zu seinen Kräften gekommen ist.
Ja, genau, und das spielt...
Okay. In einem Gefängnis größtenteils.
Ja, genau, in einem Gefängnis, okay. Und zeitlich, ja, nicht so weit entfernt von seinem Tun in, oder von seinem Leben in, okay, was er in Jessica Jones hat, glaube ich, also. Also, ja, dafür
ist er zu seinen Kräften gekommen.
Das ist ein bisschen komplexer zu erklären, auf alle Fälle.
Genau, er ist im Gefängnis.
Ja, mein drei Sätzen, ja.
Es stellt sich auch raus, dass er eigentlich gar nicht Luke Cage heißt.
Sondern Carl Lucas.
Sondern Luke Skywalker.
Nein, Carl Lucas, und war nicht sogar Polizist? War denn das?
Ja. Auf hat alle auf Fälle war es so, dass er nicht wirklich was gemacht hat.
Genau, irgendwie wurde ihm was in die Schuhe
geschoben. Sein Bruder hat ihn geframed, dass er überhaupt in das Gefängnis gekommen ist. Eigentlich war sein Bruder der, der die Scheiße gebaut hat.
Mhm. Und ja, lässt sich da erst ein bisschen gehen im Gefängnis. Wortwörtlich. Sieht irgendwann aus wie ja, mehr Haare auf
ein
dem
schwarzer
Kopf.
Bud Spencer.
Ja, genau. Mehr Haare auf dem Kopf und Gesicht als andere überhaupt jemals haben. Lässt sich halt wild die Haare und den Bart wachsen. Was irgendwie ganz lustig aussieht und auch ihn nochmal so ein bisschen anders zeigt und auch so ein bisschen furchterregender wirkt auch. Und wird dann ja genau, also irgendwann merkt dann einer von denen, die das Sagen haben, so der kann mit der Frau von der Therapiestunde irgendwie ganz gut, dann verklickern wir ihm doch mal, wenn du nicht das machst, was wir wollen, dann passiert ihr was. Ach genau, und vorher das mit einem Kumpel und so halt bei so internen Kämpfen zwischen den Gefangenen mitmachen. Mhm. Und es wird auch angesprochen, dass es wohl irgendwie angeblich auch irgendwelche anderen Sachen noch in dem Gefängnis passieren, weil es privat betrieben wird. Noch angeblich irgendwelche Experimente stattfinden und das verleiht die Therapietante dann natürlich. Und die Frau, da ist eben dann ein Punkt, wo man dann im Vorteil ist, wenn man so ein bisschen Vorwissen hat, wenn man nämlich Jessica Jones schon gesehen hat, nämlich ist, dass die Frau ja, seine Freundin, Frau, die in die man Jessica Jones eigentlich nur kennt als die ja Verstorbene und auch erfährt, warum. Und da ist dann quasi so ein bisschen der Spannungspunkt, so okay, wie lernen die sich kennen und so und wie
kommt er jetzt zu seinen Superkräften? Das habe ich jetzt immer noch nicht ganz.
Genau. Er wird bei irgendeinem Kampf bisschen schwerer verwundet, ne? Und die Therapiefrau bittet den anwesenden Arzt da, ihn doch zu retten und dass sie wissen schon, was zu tun und
ja, genau, das mit dem anwesenden Arzt, da gab es ja davor schon bei der Therapeutin immer wieder Diskussionen mit hier Luke Cage, wo er sich immer wieder wundert, warum ist denn der überhaupt da? Kann der überhaupt
genau,
was?
Genau.
Und sie sagt halt immer, das ist ein ganz normaler, legitimer Arzt,
der ist ein richtiger normaler Arzt.
Arztsachen macht.
Ja. Und ja, der gute Doktor packt dann Luke in so eine Art, ja, Bagdad-Tank, um einfach wieder zu kurz zu Star Wars zu kommen. Quasi in so ein ja, ja, Body-Tank, wo in so einem Bad dann schwimmt und das soll den Heilungsprozess beschleunigen. Das sieht irgendwie alles schon so sehr merkwürdig und experimentell aus und alles.
Dann ist er in den Kessel mit dem Zaubertrank.
Und dann kommt einer der Wärter rein, der ihn eigentlich überhaupt gar nicht mag und sagt so, was, wieso hattest du ihn denn, der sagt, soll doch sterben und so und kriegen sie irgendwie das Hauen und dann da die Maschine irgendwie drauf schießt oder was, auf jeden Fall
überhitzt das Ding dann.
Überhitzt das Ding, explodiert, den Wärter, der kriegt irgendwie ein bisschen was von der Explosion
Strahlen,
ab.
Ja.
Von der Explosion ab und stirbt da auch direkt vor Ort. Der Doktor kommt so auch ganz gut wohl davon und man sieht halt da irgendwie alles verwüstet und denkt so, okay, da müssten jetzt eigentlich alle tot sein und dann sieht man halt, wie Lukes Hand da hervorkommt, beziehungsweise sieht man schon in der Szene vorher kurz, wie seine Wunden anfangen, plötzlich wundersam schnell zu heilen.
Okay.
Und ja, stellt dann fest, okay, irgendwie lebe ich noch und irgendwas ist hier schiefgegangen und in einem Wutanfall haut er dann gegen die Wand und stellt fest, so, oh, jetzt habe ich hier aber ordentlich einen Krater in die Wand gehauen und stellt dann fest, okay, wenn ich jetzt hier nochmal gegen die Wand haue, ah, okay, und ja, schlägt sich dann durch die Gefängnismauer frei aus dem Knast und zeitgleich also er erinnert sich quasi an diesen Moment, während er da in dem Hier und Jetzt quasi in den von den Trümmern von dem Gebäude da umgeben ist und da irgendwie wieder raus will. Und diese vielleicht, Szenen passieren so gleichzeitig quasi.
Vielleicht ist es jetzt sinnvoll, ein paar Episoden vorzugreifen, denn zu dem Zeitpunkt ist es jetzt so, dass man wirklich noch nicht wirklich weiß, ja, oder ja, wirklich bloß sehr dumm vorahnen kann, was da jetzt passiert ist, warum er jetzt die Kräfte gekriegt hat. Irgendwas war da in dem Bad oder mit der Überhitzung, aber was da genau passiert ist, sein könnte, wird erst später aufgeklärt.
Stimmt, ja, genau.
Ja, ich springe einfach mal vor, weil sie treffen später nochmal den Doktor und der erklärt da halt so ein bisschen verschiedene Sachen noch und
der Doktor, der in dieses Ding da
genau, ja, der in den
mikroskopiert zum Beispiel, glaube ich, ein Blut von Luke Cage und sieht dann halt das dann irgendwie, ja, dass die Zellen, wenn er da versucht, irgendwie durchzukommen, sofort wieder zusammenspringen unterm Mikroskop.
Genau. Und das Problem ist nämlich, dass er mit ja Alien-Munition beziehungsweise mit Patronen, die ein paar Sekunden nach Einschlag explodieren, beschossen wurde und die ihn dann doch verletzt haben.
Okay.
Und sie das, ja, das Problem haben,
Metall, irgendwas.
Genau, sie das Problem haben, das da rauszukriegen, weil eben der Körper da quasi gegen sich selbst kämpft.
Ja, seine Haut ist ja trotzdem wieder aus Stein. Sogar die Wunde ist aus Stein und da kommt man mit einem Skalpell nicht rein oder sowas. Also die,
genau,
die Einschlagswunde der Kugel. Und das Problem ist, dass da Trümmer in seinem Körper sind und weil sich halt die Zellen selber wieder zusammenziehen, also die Zellen so, wie sind so, wie magnetisch könnte man sich das vorstellen. Die ziehen sich extrem stark gegenseitig an und deswegen hat er so eine starke Haut. Und das Problem ist, dass die Anziehungskräfte quasi die Splitter immer tiefer in seinen Körper drücken.
Okay.
Weil das dahinter immer wieder zugeht und dann drückt es halt wieder ein Stück weiter rein und dann gehen die nächsten Zellen zu und dann drückt es wieder ein Stück weiter rein.
Ja, und da erfährt man dann eben, wie er denn, was er denn mit den Kräften auf sich hat und dass da eben doch Experimente stattfanden und ihm seine Freundin, die Namen entfallen, hat
genau, das würde jetzt sehr ins Detail gehen, bloß mal kurz angedeutet, es gab da noch so einen USB-Stick, wo er alle seine Daten drauf hatte, der Doktor, der USB-Stick ist schon in Jessica Jones aufgetaucht, ohne dass er da genauer erklärt wird, aber ja, in Jessica Jones taucht halt auch schon einer aus diesem Labor, der da behandelt wurde. Das ist da quasi der Bösewicht. Oh, stimmt, in Jessica Jones hat solche Fähigkeiten, die genau auch in diesem Labor erzeugt wurden.
Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja. Ja, weitere Verlauf der Serie ist, dass Stokes eben sich denkt, naja, wenn ich dann Luke Cage nicht umbringen kann, dann setzt sich halt seinen Freunden irgendwie zu, oder beziehungsweise ja, nach dem Motto, wenn ich dir nicht schaden kann, dann schade ich allen, die dir lieb sind oder was dir lieb ist. Mhm. Und dann taucht eben Diamondback auf. Der
taucht er da schon auf?
Ich weiß gar nicht. Böse. Böse.
Ich jetzt erstmal die Frage war, weil ich das vergessen habe gerade, ist, weil am Ende von Staffel 6 verhaften sie ihn ja.
Was, wo?
Ich muss gerade ehrlich sagen, ich komme nicht hinterher gerade. Ich verliere gerade den Faden. Also,
Ja, wir sind jetzt wieder in der Gegenwart. Und ja, genau. Wie Michel gerade erklärt hat, es wird hier, geht jetzt Stokes, also Cottonmouth, geht jetzt in die Offensive und sagt halt so, wie das halt immer ist, so bei den Superhelden, ja, wenn ich an dich rankomme, dann versuchen wir halt deine Nächsten zu erwischen.
Und genau. Irgendwie kommt dazu, dass die Polizei in die Gelegenheit kommt. Ach genau, es gibt ja noch den anderen Polizisten da, nämlich den Partner von Misty Knight, der Polizistin. Das ist
der einzige Weiße.
Genau, der einzige Weiße, der wenigen Weißen in der Serie. Scarf. Detective Raphael Scarf, gespielt von Frank Wiley. Auch gut besetzt. Und ja, der ist einer der Cops, die Stokes schmiert. Und
ja, der ist halt korrupt und soll, kurz gesagt, über den kriegen sie quasi
die Waffen,
quasi,
ne?
Hier Proof und ja, Beweise, dass sie Stokes überhaupt erstmal verhaften können.
Ja, und dann, genau, sie, dem Zug wird auch Maria Dillard, die ja natürlich auch damit drin hängt, verhaftet. Und
das ist in den ersten 6 Folgen passiert.
Ja.
Okay. Mit den Verhaftungen endet quasi die 6. Folge und dann habe ich schon in meinem Kopf so gedacht, wie es denn jetzt weitergehen könnte und von wegen, ja, der wird bestimmt im Knast irgendwie auf Wilson Fisk treffen und dann machen die irgendwelche Pläne zusammen und wie oder was und spielen sich gegenseitig aus oder auch nicht und aber ab dem Zeitpunkt weicht die Erzählstruktur doch sehr davon ab, wie es bisher war.
Genau, also natürlich können sich irgendwie alle wieder aus der Polizeigewahrsam rauswinden. Die Maria Dillard kann irgendwie gut mit der Chefin vom Polizeirevier. Mhm. Waren irgendwie zusammen auf einer Schule oder so. Und sagen, ja, sie haben ja hier alle gar keine richtigen Beweise und so und bla und alles nur hören sagen. So grob. Und ich weiß gar nicht mehr, kam denn Stokes raus?
Stokes kam genauso raus über seinen Anwalt.
Ja, genau, über den Anwalt. Und
dann ist es in einer Folge wieder zunichte gemacht worden und es ist wieder das hergestellt, was davor war. Denkt man zumindest.
Ja.
Also ihr seid jetzt bis Folge 6 gekommen?
Ja.
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 Okay.
Es gibt
und den
dann,
weiteren Plot würde ich gar nicht mehr so sehr besprechen.
Nee, also ich
glaube, bloß noch bis zu dem Incident, was dann noch passiert in Episode 7, würde ich noch erzählen wollen.
Genau, da gibt es dann den Game of Thrones Moment. Stirbt jemand und denkt so, oh, okay. Mm-hmm. ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Dafür, ich glaube, das war diese ganze Polizei hat uns verhaftet Sache, dass Maria Dillard ausrastet und...
Und Shades hat ja halt eingeflüstert, ja, steh doch mal für dich selbst und versuch deine Macht ein bisschen selber an dich ranzuziehen. Und irgendwie war sie halt sowieso gerade pisst auf die ganze Situation und pisst auf Cornell und dann gibt es halt einen Streit.
Maria Dillard ist eigentlich gerade dabei, zuzusehen, dass sie Bezirksbürgermeisterin wird, ne? Irgendwie sowas. Gerade im Wahlkampf und kandidiert für das entsprechende Amt da.
Stimmt, ja, und dann kommt, glaube ich, noch so ein Argument mit rein von wegen, ja, eigentlich das mit deinem ganzen Waffengeld, das kann ich jetzt aktuell nicht mehr so haben. Ich brauche eine reine Weste, wenn ich hier überhaupt kandidieren will.
Ja. Ja, und dann stößt sie
Stokes. Wird der Streit ziemlich heftig.
Ja, stößt sie Stokes aus dem Fenster. In seinem Club und kracht er erstmal auf den Boden und kriegt dann eins mit dem Mikrofonständer übergebraten, um es mal so zu sagen.
Ja, und dann ist der große Bösewicht der ersten 7 Folgen einfach mal tot.
Tot, ja.
Ja, bei Marvel weiß man nie. Also.
Und eigentlich in einer Affekthandlung getötet. Und dann, okay.
Ja. Und das, was danach passiert, würde ich jetzt wirklich nur noch kurz anreißen.
Genau, das es hängt sich halt alles daran auf, eben noch weiterhin an dem Tod von Stokes, auch an...
Die Polizeichefin, ja, kriegt auch immer mehr mit hier, dass... Oder versucht Misty irgendwie in die Bahn zu lenken. Hm. Ja, warum willst du eigentlich Luke Cage immer noch die ganze Zeit schützen? Und er gibt eigentlich nie wirklich Grund, ihm zu vertrauen. Und ja, alle Beweise führen quasi in einen sinnvollen Schluss, dass er es gewesen sein muss.
Und Misty kommt auch so nach und nach auf Luke Cage auf die Spur, wer er denn ist, beziehungsweise dass er da irgendwie wohl Fähigkeiten haben muss. Die beiden begegnen sich auch direkt in der ersten Folge und landen auch in der Kiste, wollen Kaffee trinken, obwohl sie beide keinen Kaffee mögen.
Ja, wie ist das so mit Liebesgedöns so? Das finde ich ja manchmal so ein bisschen konstruiert, so, ja, wir brauchen noch was fürs Herz.
Und nee, dann überraschend wenig. Okay. Also die Vögel-Szene in der ersten Folge.
Genau.
Und dann so ein bisschen am Ende noch das mit Claire und...
Genau.
Also ich finde das grundsätzlich nicht verkehrt, wenn es einigermaßen reinpasst und wenn es dezent gemacht wird. Aber ja, ich habe das immer wieder gesehen, mit
Claire und wo man das... Das wird so dezent aufgebaut, das wird ja schon quasi in Jessica Jones wurde das schon so ein bisschen aufgebaut.
Ja.
Dass da eine Ebene oder eine Wellenlänge der Kommunikation bei beiden ist und ja, dass sie sich gut verstehen und ja, das dann nähern sie sich halt immer mehr an und ja, am Ende sind sie halt sind sie offiziell zusammen am Ende?
Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall ist halt zum einen versucht Misty, die Polizistin, das alles aufzudecken, was da irgendwie mit Cottonmouth war und Maria Dillard und versucht halt irgendwie entsprechende Beweise zu bekommen, um sie hinter den Knast zu kriegen. Gleichzeitig halt irgendwie zu gucken, was ist hier mit Luke Cage, warum taucht er immer da auf, wenn was passiert und so. Kann auch das mit Scarf nicht so recht glauben, dass er geschmierter Polizist ist, beziehungsweise war. Und
jetzt mit dem Tod von Cottonmouth tritt dann auch mal der schon angesprochene Diamondback, der da so im Hintergrund bisher war, auf den Plan und macht halt auch noch Probleme. Und der ist, glaube ich, auch derjenige, der diese Munition ausgegraben hat.
Genau, die eigentlich Cottonmouth schon haben will, die Shades ihm zeigt. Sieht man so ein Video, wie so einer auf jemanden schießt, der eine Schutzweste anhat und ja, alles gut und auf einmal zerfetzt es den irgendwie.
Dumm gelaufen.
Und es ist halt diese Munition, die da also recht durchschlagskräftig ist und dieses dann nochmal
Alien-Metall halt.
Die Alien-Munition, oder?
Genau, dieses Alien-Metall hat und auch nochmal so irgendwie so einen kleinen Springsatz drin hat. Ja, und Diamondback ist dann quasi für die restlichen Episoden der Bösewicht.
Der taucht zum Beispiel einfach mal irgendwo auf einer Brücke auf und schießt auf Luke aus dem Hinterhalt mit dieser Munition halt. Deswegen hat er überhaupt die Wunde mit der Munition.
Richtig.
Ah, okay.
So. Ja, genau, der macht ja noch Probleme. Ja. Wird halt am Ende dann gelöst. Wird dann auch noch ein bisschen erklärt. Das ist nämlich der Bruder von Luke Cage, ist das, den auch quasi in den Gefängnis gebracht hat, weil er immer ja so neidisch und eifersüchtig war. Und jetzt ist er halt noch mehr pisst, dass Luke Cage aus dem Gefängnis wieder rausgekommen ist und jetzt extra noch Superkräfte hat.
Genau. Und versucht dann.
Ja, die Welt ist gemein und ungerecht. Ja,
bastelt sich irgendwie so ein auch aus Alien-Technologie, nehme ich mal an, so ein Handschuh, womit er dann ähnlich stark, so noch fast stärker.
Stimmt, dieser absurde Boxhandschuh.
so wirklich wie so eine Art Handschuh, so ein Überzug an und schlägt halt einen Polizisten und tötet ihn dabei. Und geht dann weg und sagt, ich bin Luke Cage. Und dann versucht ihm das halt in die Schuhe zu schieben und dafür zu sorgen, genau, dass eben nicht nur die Polizei hinter ihm her ist, sondern auch die Bürger gegen ihn sind.
Okay.
Und ja, das gibt's
dann eben noch. Am Ende gibt's einen epischen Endfight.
Ja. Genau
so. Und man könnte, am Ende gibt's den epischen Endfight zwischen beiden und man könnte denken, so, jetzt ist es vorbei.
Und,
aber dann waren erstmal 15 Minuten von der letzten Folge rum, als der Endfight vorbei ist.
Ja, genau. Und Diamondback hat dann so einen sehr merkwürdig aussehenden Anzug an, der auch, wenn man dann mal noch Luke Cage googelt, dann sieht man auch, wie er in die Comic-Vorlage aussieht. Die Optik der Comic-Vorlage wird auch aufgegriffen, eben in der Folge, wo er das im Gefängnis ausbricht, flieht. Ja.
Da kommt er aus diesem Bart-Ding quasi raus, hat so einen komischen Metall-Ding noch auf und zieht sich irgendwann im Spiegel und denkt sich, wie bescheuert sieht das denn aus und zieht das Ding halt aus vom Kopf.
Genau. Und irgendwie der Anzug von Diamondback hat mich irgendwie daran erinnert. Also es sieht eigentlich total absurd aus, irgendwie, was er da anhat.
Ja.
Okay. Ja, und im Gegensatz, von der Handlung her noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Im Gegensatz zu den anderen drei Marvel-Serien ist das Ende dann halt nicht so gut.
Ach, das Ende ist nach sechs Folgen schon, oder? In der
siebten Folge, nee, oder? Nein, das Ende ist nach den 13 Folgen.
Die Staffel hat 13 Folgen.
Und okay, wir waren jetzt gerade in der 13. Folge, wo man eigentlich nach einer Viertelstunde denkt, okay, jetzt ist es abgehandelt und jetzt kommt ein sehr langer Epilog, was es ja auch so ein bisschen wird. Und ja, aber Mariah Dillard schafft es wieder, sich rauszuwinden und Luke Cage wird am Ende eingesackt von der Polizei, weil Mariah Dillard oder es wird angenommen, dass es Mariah war, der Polizei halt den Hinweis gegeben hat. Hier, dieser Luke Cage, der matcht ja übrigens mit Carl Lucas, der euch damals aus dem Gefängnis abgehauen ist.
Ich glaube,
kommen wieder noch mehr Namen rein. Ich blicke gerade überhaupt nicht mehr durch, muss ich ehrlich sagen. Also, ich würde vorschlagen, dass wir den Handlungsbogen jetzt hier.
Ja,
ich versuche es nochmal kurz. Luke Cage war ja damals, Luke Cage ist quasi bloß ein Deckname, den er sich gegeben hat.
Für sein neues Leben.
Er hieß davor Carl Lucas und nachdem er seine Superkräfte hatte, ist er ja aus dem Gefängnis ausgebrochen.
Und wird auch eigentlich für tot, also eigentlich offiziell ist Carl Lukas tot. Und hat sich dann gedacht, naja, dann kann ich mir ja auch für mein neues Leben gleich einen neuen Namen zulegen. Und ich glaube, Shades war es, der den Tipp der Polizei gegeben hat, weil der war auch mit im Knast und hat ihn dann auch irgendwann mal wiedererkannt.
Ja, auf alle Fälle. Irgendwie hat die Polizei halt einen Tipp gekriegt. Ja, das ist übrigens der, der euch damals mal aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und ja, dann wird er halt verhaftet. Und die Polizei sagt halt auch, nein, Luke Cage wird nicht verhaftet. Wir verhaften hier Carl Lukas, damit er seine Reststrafe absitzen muss.
Mhm. Und
darum geht's quasi.
Wie war denn das? Wird ihm das... Also er stellt sich auch der Polizei und sagt so, ja, hier ist alles gut und so, und erzählt dann auch der Chefin der Polizei, was so passiert ist, und wie war denn das? Kommt er dann noch in den Knast oder wird ihm die Strafe erlassen? Ich weiß gar nicht mehr.
Nee, er kommt noch in den Knast. Die letzte Szene ist, wie man sieht, wie er quasi hinten in dem Polizeiauto drin sitzt und zum Gefängnis gefahren wird.
Ja. Das fand ich sehr schön, dass die auch alle so, ja, bring dich dann mal wieder zurück ins Gefängnis und alle gechillt und so, ja, wird eine längere Fahrt, müssen noch was trinken oder was essen. Wir hatten noch kurz bei Dunkin' Donuts an.
Ja.
Aber es, ja, irgendwie wirkt das komisch für mich, also.
Ja, also es ist halt nicht so ein positives Ende wie bisher bei den anderen Serien. Zum Beispiel bei Daredevil war es ja klar, Fisk ist Gefängnis und ja, positives Ende. Bei Jessica Jones war es auch ein positives Ende. Bei der zweiten Staffel, Daredevil ging es schon ein bisschen mysteriöses Ende, okay. Und jetzt ist es halt auch eher so ein, ja, das sollte wahrscheinlich auch zeigen, dass es in Harlem ja dann doch nicht so einfach ist und dass die Verkrustungen doch so fest sind, dass man da nicht so einfach drumrum kommt und die quasi aus dem System rauskriegt. Mit Mariah Dillard, die halt dann als korrupte Politikerin sich wieder rauswinden konnte am Ende und die offensichtlich Bösen sind ja dann jetzt alle weg, also Diamondback und Mouth, aber dafür ist Mariah Dillard umso stärker aus der ganzen Sache rausgekommen.
Okay.
Ja, stimmt, ja, die letzte Szene ist irgendwie...
Das ist halt dann so ein bisschen
das Auto
in die Richtung, in die es geht. Die hat jetzt quasi auch dann die Bar von Cottonmouth hat sie auch übernommen und sein Büro.
Genau. Hat auch so ein anderes Bild aufgehangen, was furchtbar aussieht. Also das Bild, was Cottonmouth sich da hingehängt hatte von Notorious Big, das sah wesentlich besser aus. Ja, mal gucken, was in Staffel 2 dann der Story Arc ist.
Ich hoffe mal, dass es eine Staffel 2 gibt.
Ja, geh ich mal von aus.
Ich bin ja schon sauer, dass es dieses Jahr keinen Jessica Jones Staffel 2
genau, gibt. Also irgendwie sehr, sehr verwirrend ist, dass zwar dieses Jahr dann Daredevil Staffel 2 gekommen ist und auf der Comic-Con auch die Staffel 3 schon verkündet wurde, dass zumindest das eine bestellt ist, aber Jessica Jones irgendwie 2017 oder 18 erst die nächste Staffel erscheinen soll. Ich frage so, warum? Also macht jetzt irgendwie nicht so Sinn? Und also haben die irgendwie alle zu tun oder gibt es da einen Grund dafür? Oder also ja.
Könnte es mir noch so erklären, dass sie es so machen, vielleicht, dass wirklich bloß quasi Daredevil das Zugpferd ist und ja, wenn sie für alle vier Serien jedes Jahr eine Staffel rausbringen würden, dann hätten sie schon mal vier Staffeln im Jahr quasi.
Ja, aber also ich.
Die sie darüber raushauen. Und das wollen sie, das will Netflix vielleicht auch nicht.
Ich muss sagen, Daredevil fand ich jetzt nicht so doll. Jessica Jones hat mir viel besser gefallen. Eben auch wegen dieser mal ganz anderen starken Frauenrolle. Und ja, als ich jetzt vor einer Weile Daredevil Staffel 2 angefangen habe, musste ich erstmal überlegen, so, was war eigentlich? Ach ja, stimmt. Und bin aber irgendwie nicht so wirklich hängen geblieben. Und ja, mal gucken. Wobei, was ich auch gerade noch sehe, ich gerade Wikipedia auf habe, es gibt auch schon eine Serie, die sie jetzt schon eingestellt haben, also in der Marvel-Serie, nämlich Marvel's Agent Carter.
Gar nicht am Schirm.
Das habe ich auch noch gar nicht gesehen.
Da gab's zwei Staffeln, da geht es um Peggy Carter, das ist die ja, Agentin des ja, Shield-Vorläufers, kennt man, also die Figur kennt man aus den Captain America-Film.
Aus dem ersten Captain America-Film.
Aus dem ersten Captain America-Film, genau.
Das ist die Frau, die immer so bei ihm mit unterwegs war, oder?
Ja, genau. Die spielt von Hayley Atwell und davon gab es jetzt eben eine Spin-off-Serie um ihre Rolle und eben dem, was so damals passiert ist, mit dem echten Jarvis. spielt von James Darcy. Jarvis ist ja diese künstliche Intelligenz, die sich Tony Stark geschaffen hat, die er benannt hat nach dem ja, Butler, Hausherrn, Gehilfen von seinem Vater. Und der hieß eben Edward Jarvis. Und das haben sie schön durchgezogen, weil er hat eine Synchronisierung auch im Deutschen dieselbe Stimme und eben wie der damalige Jarvis ist ja auch die
KI. Jarvis ist eine Frau bei Iron Man?
Nee. Und
also diese Computerstimme, nee. Intelligenz da?
Okay. Nee. Das ist die Nachfolgerin. Friday meinst du wahrscheinlich.
Ich bin nicht so drin in so Comic.
Ja, also. Es gibt auf alle Fälle eine Frau.
Ja.
Nachdem Jarvis ist ja nicht mehr da. Jarvis ist ja jetzt in eine Form verwandelt worden.
Genau. Das so.
Jetzt ja, ist egal, wir reden ja hier über Luke Cage. Also ja. Da machen wir nochmal eine eigene Folge für.
Ja. Ja, also auf jeden Fall Agent Carter kam wohl nicht so an. Haben sie jetzt eingestellt. Ich guck mal.
Ja, ist eh die Frage, wie weit das noch gerade funktioniert. Also gerade scheint ja eine Zeit zu sein, wo das ganz gut läuft. Also
ja.
Die ganzen Marvel-Serien und Marvel-Serien und
diese ganzen Marvel-Dinger sind doch schon ziemlich zersplittert zum Teil auch, obwohl es ja auf den ersten Blick mit dem MCU so einen geschlossenen Eindruck machen soll, gibt es dann aber doch immer wieder Abweichler. Zum Beispiel das ganze X-Men-Universum. Hat mit dem MCU so ziemlich gar nichts zu tun, weil genau. Das also Sony oder so gehört.
Ja, es spielt eigentlich auch irgendwie in derselben Zeit ein bisschen, oder? Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall, es gehört auch zu Marvel. Ups.
Dasselbe war mit Spider-Man. Der war ja erst.
Genau, Spider-Man gehört eigentlich zu den Avengers dazu, ist aber da bisher nicht aufgetreten, weil die Verfilmungsrechte Sony gehörten.
Genau, zuerst gab es ja die Tobey Maguire Spider-Mans und danach wurde es neu aufgesetzt mit.
Ja, die ganzen Reboots.
Keine Ahnung,
ja, wem. Ja, ja, Andrew Garfield.
Dann gab es ja die Amazing Spider-Mans und jetzt gibt es halt quasi schon bald den dritten Reboot.
Weil jetzt Spider-Man offiziell wieder zu die Rechte wieder in Marvels Händen sind und sie den Reboot gestartet haben im Reboot gestartet haben in Captain America Civil War, der mir sie da so durchziehen, das
ganz gut gefällt. Obwohl, ich glaube, offiziell gehört er immer noch zu Sony und sie haben bloß die Verwertungsrechte.
Ja, irgendwie so.
Marvel also auf jeden Fall gegeben.
War jetzt der Zeitpunkt, da Spider-Man, dass sie gesagt haben, okay, dann, wenn das jetzt geht, dann können wir jetzt Spider-Man noch schnell da zu den Avengers hinzufügen.
Und jetzt, nachdem sie gesehen hatten, dass Spider-Man quasi bei hier, na, wie hieß der Film?
Spider-Man?
Bei Civil War so gut eingeschlagen hat. War,
ja.
Hat Sony im Nachhinein für den Spider-Man Einzelfilm schon gesagt, dass Marvel da mehr Mitspracherechte hatten, haben darf noch. Davor wollten sie es quasi selber machen mit Drehbuch und so, und jetzt lassen sie da quasi Marvel ran, das zu machen.
Ja gut, das ist ja,
auch gut, Marvel kann das ja, haben sie ja schon gezeigt, dass sie die Drehbücher können.
Ja, aber ich finde, das ist ein ganzer Kindergarten da. Es ist ja bei Star Trek auch ähnlich, dass die Serien liegen bei CBS und die Filme liegen bei Paramount, und das ist, also ich finde das halt immer, und dann gönnen die sich gegenseitig die Butter am Brot nicht. Ich weiß nicht, damit vergrollt man sich.
Wobei ja jetzt das Star Trek Reboot klar getrennt ist von allem anderen.
Ja, natürlich, also generell diese ganzen Rechtsstreitigkeiten finde ich halt albern. Also ich sag mal, es ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie, ich meine, wenn man da zusammenarbeiten würde und sagen, ey, dann sollen sie halt ihre Serie machen, auch wenn die Rechte bei Sony liegen, da profitieren die ja gegenseitig von. Wenn Sony dann wieder den Kinofilm macht, dann kommen die Serienfans da wieder und also, naja. Wie ist das denn bei Marvel mit so, wenn ich jetzt mal wieder an Star Trek denke, so kanonmäßig, achtet man da drauf oder ist da jede Serie so für sich und eigentlich so scheißegal, was die anderen machen, oder?
Nee. Eben nicht, dass, wie gesagt, diese ganzen Serien, auch die wir jetzt hier besprochen haben und alle angesprochenen, die gehören alle zu diesem MCU, die, alles was da passiert, spielt sich in einem Universum ab, also das, auch in, wie gesagt, die Handlung von Captain America Winter Soldier, die bemerkt man auch in Anführungsstrichen in der ersten Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D.
Ey, das ist ja schon klar, aber achtet man da auch auf Widersprüche und sowas?
Auch wenn man da im Detail noch etwas streiten könnte über die Bezüge. Also
ja, genau.
Also, klar, das, was in den Filmen passiert, spiegelt sich in den Serien wieder, aber umgedreht ist es halt.
Ja, genau, also die Serien gehen auf die Filme ein, aber leider die Filme zu wenig auf die Serien. Und es gibt, ich glaube, aktueller Stand war wohl, dass die eben unsere Helden hier, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage und Iron Fist, eben die Defenders, auch dann in dem nächsten großen Marvel-Film auch mit auftauchen.
Dann gab's ja
gut, so ein Film muss halt immer für sich stehen, auch so ein bisschen.
Dann gab es ja den Zwischenstand aber auch mal, dass das gesagt wurde, nein, die lassen wir raus,
ja, genau,
weil sie jetzt schon zu viel sind. Aber dann kam vor ein paar Wochen das Plakat raus zu dem Avengers Infinity War Film,
genau,
mit den ganzen Namen drauf, die beteiligt sind.
Robert Downey Jr. hat da so ein Poster gepostet, wo ein riesiger Cast drauf steht, wo man sich den durchliest, dann denkt man schon, okay.
Und da tauchen halt alle Defenders mit auf.
Genau, also alle Namen, die da irgendwie drauf standen, Schauspieler, Rollen, namhaft.
Okay.
Genau. Ich würde mal ein bisschen in die Zukunft gucken, noch im MCU. Ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Artikel offen.
Was ist MCU nochmal?
Marvel Cinematic Universe.
Achso, das ist der ganze Kontext.
Ja. Das Marvel-Filmuniversum.
Ah ja, genau. Also erstmal bei den Defender-Serien kommt nächstes Jahr halt genau der letzte im Bunde noch, Iron Fist.
Genau, gespielt
von, wo ich noch gar nichts drüber weiß.
Genau, gespielt von dem der den Loras Tyrell in Game of Thrones spielt. Name.
Und ja. Kommt dann nächstes Jahr überhaupt schon die Defenders? Achso, nee, dann kommt nächstes Jahr noch die dritte Staffel Daredevil, genau. Und Defenders dann wahrscheinlich 2018.
Ja.
Ja, was mich genau noch so interessiert, bevor wir jetzt auch noch auf die Zukunft eingehen, was ich, also ich bin ja begeisterter Englischgucker, wie die Synchro so ist, die deutsche.
Stimmt, das würde mich auch interessieren. Ich gucke ja auch Englisch.
Ich fand sie gut, also ich habe jetzt Englisch noch nicht reingehört.
Die englische Synchro, die ist meistens ganz realistisch.
Fand die Stimmen passten alle ganz gut. Ich guck gerade mal, wie sagt der.
Hoffentlich keine bekannten Sprecher.
Also jetzt nicht so, man sagt so, oh Gott, das ist ja jetzt die, also was der ganz
Fips und
ganz, ganz schlimm ist, es gibt ein paar Sachen, da passt das lustig, unter anderem aus Two and a Half Men, den Alan spricht, der spricht ja auch den, die Hauptrolle aus The Walking Dead oder so anderen Rollen, und je nach, also die Tonlage ist natürlich immer anders, je nach welcher Charakter das ist, aber so direkt so Fall auf Fall ist dann so, nee, das geht dann gar nicht. Wo es lustig war, war bei der deutschen Synchronisierung von den Lego Star Wars Animationsfolgen. Lego Star Wars ist so die animierte Serie, wo sie sich selber auf die Schippe nehmen, und Obi-Wan hat dann die Synchronstimme von quasi Alan aus Two and a Half Men, so in die Stimmlage passt es. Mhm. Also Mike Coulter wird gesprochen von Ralph David oder David, das sagt mir gar nichts.
Ja, ich finde es halt nur wichtig, dass du jetzt, wie gesagt, da nicht irgendwie eine Hauptfigur hast, die jetzt die Sprecher von Brad Pitt hat oder sowas, das sowas ganz Bekanntes. Finde ich ganz schrecklich. Also da komme ich überhaupt nicht mehr klar.
Der Cottonmouth, ich glaube, der hat auch also der
Gesamteindruck ist gut.
Cottonmouth, der Darsteller, hat auch die Synchronstimme aus, die man aus House of Cards kennt.
Kenne ich auch nicht.
Also die dieselbe Stimme quasi.
Ja, mir geht's immer so, je mehr ich auf Englisch gucke, desto schlimmer finde ich meistens die deutsche Synchro, wenn ich da mal umschalte irgendwie.
Also ich habe jetzt die ersten zwei Folgen von der neuen Star Wars Rebels Serie geschaut und habe irgendwie festgestellt, Darth Maul Synchro und Deutschen gefällt mir irgendwie besser.
Ja gut, bei animierten Serien finde ich das auch nicht so schlimm. Da merkst du das halt nicht so, dass es nicht lippensynchron ist, also wenn es halt irgendwie Zeichentrick oder animiert ist. Weil die ja sind ja auch im Englischen synchronisiert quasi.
Ja.
Aber in Deutsch, also wenn ich jetzt normale Serien gucke, das ist irgendwie...
Ich finde, wird immer ein sehr guter Job gemacht wird, ist halt bei Pixar. Mit den Synchronisationen, also ich habe jetzt Findet Doria geguckt und das wieder auf Deutsch, und ja, das klingt einfach gut, wenn Pixar sowas macht. Also die Detailarbeit bei Pixar gefällt mir immer sehr gut mit den ganzen, dass die ganzen Schriften auch übersetzt werden nochmal, und
ja, das gefällt mir auch gut, ja.
Inside Out habe ich zum Beispiel in beiden Sprachen gesehen, und da ist mir auch aufgefallen, dass die übersetzten Sachen auch in der Tonalität so nah wie möglich am Original gehalten sind.
Ja, da achten wir heute drauf. Aber mit den Schriften, das würde mich interessieren, weißt du zufällig, oder vielleicht weiß es von jemand von den Hörern, ob die das nur für die wichtigen Länder machen, oder machen die das für alle Synchronisationsfassungen? Weil die müssen das ja quasi dann 20 Mal rendern, oder machen die das jetzt nur für Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch oder so?
Wüsste ich jetzt nicht, aber es gibt ja auch zum Beispiel, dass das so sehr synchronisiert wird, ist ja eine Seltenheit eigentlich.
Genau, also wir
in sind Deutschland das passiert das zwar, aber bei vielen Ländern wird das Originalton gezeigt mit Untertitel.
Ja, ja klar. Also Deutschland ist da schon, das hat man ja immer wieder aus verschiedensten Ecken, ist Deutschland eigentlich da schon sehr gut aufgestellt ist. Dann ein anderes Beispiel war hier diese, ich weiß nicht, ob man die kennt, YouTuberin Frau, die hier Wanted Adventures
Living Abroad.
Genau, die hat neulich gesagt, dass sie von der deutschen Synchronisierungskultur sehr fasziniert ist, dass sie bei einigen Filmen am Überlegen war, gucke ich da jetzt einen deutschen Film oder einen amerikanischen Film? Und ja gut, sie hatte dann noch gefragt, sie waren ein wenig verwirrt davon, warum dann einige Schauspieler teilweise immer dieselbe Stimme haben und das manchmal passt, mal nicht und dann plötzlich irgendwelche Filme, wo dann der Schauspieler ganz anders synchronisiert wird. Solche Sachen sind ja aufgefallen.
Wollen wir zum Abschluss noch in die Zukunft gucken? Wie gesagt, ich habe jetzt Wikipedia schon offen.
Ah, hat's eine Roadmap.
Da steht jetzt dieses Jahr als nächstes an noch, also es gibt ja meistens zwei Marvel-Filme im Jahr. Mhm. Und der erste Film dieses Jahr war ja Civil War. Mhm. Was auch der erste Film in der neuen Phase ist. Marvel hat ja so Phasen in seinem Marvel Cinematic Universe. Und zwei Phasen sind da jetzt rum. Und die dritte Phase hat halt mit Civil War angefangen.
Phase ist etwas, was im Plot geschieht? Oder ist es einfach nur, okay, sind jetzt irgendwie Phasen drei
das
Filme?
Das sind... Phase 3 waren 1, 2, 3, 6 Filme zusammengefasst in eine Phase. Phase 1 waren 1.
Ist einfach so
auch
eine,
6
so
Filme
eine,
zusammengefasst. So eine, das ist immer ein Bulk an mehreren Filmen zusammengefasst genau. Okay. In eine Phase. In der ersten Phase waren halt hauptsächlich die Origin Stories Filme drin, also der erste Iron Man, Unglaublicher Hulk. Mhm. Dann Iron Man 2, Thor war da drin, Captain America, First Avengers und Phase 1 hat abgeschlossen mit The Avengers. Mhm. Genau. Mhm. Die Phase 1 wird auch überschrieben mit Avengers Assemble. Also Zusammenfinden der Avengers. Und dann Phase 2 ist Iron Man, Thor The Dark Kingdom, also der zweite Thor-Film. Dann The Return of the First Avenger, also Captain America Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Age of Ultron und Ant-Man. Mhm. Und jetzt ist halt Phase 3 ist dieses Jahr losgegangen mit eben dem besagten Civil War. Und jetzt kommt im November kommt Doctor Strange.
Ah, okay.
Mit dem Cucumberbatch.
Das Film oder Serie?
Film.
Schade. Das sind jetzt alles Filme.
Und Doctor Strange.
Da bin ich aber noch gar nicht so sicher, ob ich da überhaupt reingehe.
Ja, also
Doctor Strange ist von den Line-Up irgendwie bisher der uninteressanteste. Das habe ich aber auch davor bei Ant-Man gedacht und der hat mich so gerockt.
Den habe ich neulich im Heimkino gesehen, sozusagen, und den fand ich auch sehr gut. Also, er hat mir gefallen. Ja, Doctor Strange. Ja, wie der Name sagt, die Trailer waren irgendwie sehr strange und ich weiß immer noch
Trailer
nicht, was der Film
Teil von mir irgendwie
will.
Hat mich das an Szenen aus Inception erinnert, gerade wo er hier nach oben guckt und diese Häuserfronten so über ihm sind. Ja, wird man sehen müssen. Ich werde erstmal die ersten Reviews abwarten und danach entscheiden, wie ich da reingehe.
Wikipedia-Artikel, wenn man bei Wikipedia einfach mal MCU eingibt, dann kommt da auch Marvel Cinematic Universe und dann gibt's dann eben die Auflistung mit den Phasen und dann etwas weiter unten Chronologien, großer Zeitstrahl, wo zu sehen ist, in der Zeitchronik der Filme quasi, wo wann was spielt.
Ja.
Auch mit den Handlungen so. Und unterteilt in Vorspann und was, damit man da so ein bisschen eine Übersicht hat.
Und dann in der nächsten Zukunft, nächstes Jahr, 5. Mai, kommen Guardians of the Galaxy 2.
Ja,
da freue ich mich wirklich schon drauf.
Bin ich sehr gespannt, ja.
Weil Guardians of the Galaxy hat Spaß gemacht. Mhm. Habe ich auch letztens erst nochmal gesehen, weil das ist ja jetzt auch Netflix vorhanden.
Ja.
Es
ja,
ist
auch sehr,
sehr
viel Spaß gemacht.
Lustiger Film.
Da muss ich übrigens sagen, das ist zum Beispiel, wo die deutsche Synchronisierung bei zwei Figuren so mittelmäßig gut gelungen ist.
Ja, stimmt, die habe ich mir bis heute immer noch nicht angeguckt.
Drax kommt so ein bisschen dumpfer rüber und die Synchronstimme von Groot? Nee, nicht von Groot, sondern von Rocket ist irgendwie, haben sie versucht, einen passenden zu finden, aber irgendwie wirkt das immer sehr gezwungen. Und
so, dann 6. Juli nächstes Jahr ist der besagte Spider-Man-Film, der nächste Reboot von Spider-Man.
Mit dem Tom Holland.
Homecoming.
Mit einem sehr jungen Spider-Man diesmal.
Das hatten wir ja schon mal.
Ja, hatten wir das schon?
Ja, ist jünger als Tobey
Maguire. Der erste Spider-Man, der erste neuere Spider-Man, oder? Das war 2002.
Ja, nö, also ich, nee.
Den fand ich auch mit Abstand am besten, muss ich sagen. Also
ich muss jetzt sagen, der Tom Holland, so wie er jetzt in Civil War zu sehen war, würde ich den jetzt zeitlich noch jünger einordnen als Tobey Maguire Spider-Man.
Ja, ist, glaube ich, der jüngste, ja.
Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, wie sie das so gemacht haben.
Der Dominic Hammes sagt immer, dass das schon fast Teenage Spider-Man ist.
Ja, es gab ja auch diesen Witz, dass Tante May immer jünger wird. Und
ja.
Das haben sie auch selber aufgegriffen in diesem Film. Und es gibt auch immer dieses lustige Bild da, wo dann so, im nächsten Film sind es dann Kinder. Oder wie? Na gut.
Dann im November kommt ein Film, den ich auch nicht so interessant finde nächstes Jahr, Thor Ragnarok.
Der letzte Thor.
Ja. Das bin ich gespannt. Also, wenn sie mutig wären könnten, würden sie die Entwicklung aus den Comics mitnehmen. Und Thor quasi das Geschlecht wechseln lassen.
Okay.
Weil in den Comics ist es so, dass Thor ich weiß nicht mehr, wie der Story-Arc hieß, aber Thor hat irgendwann seinen Hammer verloren und ist unwürdig geworden, den Hammer zu tragen. Und die Würde ist auf eine Frau übergegangen, die sich als würdig erwiesen hat, den Hammer ab sofort zu tragen. Und deswegen trägt sie das Amt des Thor, weil das Amt des Thor ist danach definiert, wer würdig ist, diesen Hammer zu tragen.
Da wurde Hammer hängt.
Genau.
So, dann 16. Februar, also dann sind wir schon 2018, Februar, kommt Black Panther. Der wurde ja auch schon eingeführt, jetzt mittlerweile in Civil War. Und ja, den fand ich auch ganz interessant eigentlich.
Ja, gucken muss. Ja. Also ist auf jeden Fall.
Und Infinity War Part 1, 14. Mai 2018. Ja. Und Infinity War Part 2, 3. Mai 2019. Also ein Jahr danach, so ziemlich genau.
Wird wahrscheinlich dann die nächsten zwei Jahre irgendwie am Stück gedreht und dann.
Und zwischendrin noch Ant-Man 2 und Captain Marvel.
Wo schon Casting feststeht, ne? Brie Larson.
Ach so?
Captain Marvel, ja, ich glaube.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Irgendwo hier unten stand. Na, ja, doch, Captain Marvel, Titelrolle Brie Larson.
Ich sehe gerade in dieser Auflistung sind ja sogar die Defenders mit drin in diesem Timetable. Also zumindest Daredevil.
Ja. So. Dann, wie sagen wir, kommen
ja,
zum
genau,
Schluss.
Ja, genau, Jessica Jones auch.
Ja.
Jessica Jones. Ja. Ja, ist wirklich so, wie ich vermutet habe. Dass Jessica Jones so zwischen den beiden Staffeln Daredevil stattfindet.
Also die Chronologie der Netflix-Marvel-Serien ist die, wie sie jetzt auch
die in der Handlung.
In der Handlung, wie sie jetzt ausgestrahlt wurden auch. Okay. Das ist auch so ein Punkt, dass merkt man nicht. Also das kann man sich irgendwie nur zusammenreimen.
Gut, ja, dann, man kriegt ein bisschen Hinweise halt über Claire, ja, weil sie kann ja bloß gewisse Dinge in Luke Cage schon wissen, weil es schon davor passiert ist. Oder gewisse Leute halt kennen, aber ansonsten halten sie das sehr gut raus.
Ja, ich würde auch sagen, wir kommen zum Schluss langsam.
Genau.
Ich habe jetzt auch schon über 2 Stunden am Tacho hier.
An der Stelle, genau, dann würde jetzt bei den anderen Serien der Hinweis kommen, wo kann man denn das gucken? Ja, Netflix natürlich.
Ja, Logan.
Und es gibt auch, glaube ich, wenig Netflix-Produktionen außerhalb von Netflix.
Ist irgendwo Free TV irgendwie? Nee. Na gut, bei Luke Cage wahrscheinlich noch nicht, gell?
Also ich glaube, die einzige Netflix-Produktion, die mal im Fernsehen wirklich auch lief, auch sogar im Free TV, war House of Cards. Okay. Die auch hier in Deutschland auf Sat.1 lief. Und ansonsten. Gut,
ist das eher so ein Sky-Ding, oder?
Ja.
Wenn nee, überhaupt. House of Cards war Netflix, oder?
Wenn über. Ja, House of Cards, Sky, das ist ja das Problem, dass das ja hier später kommt. Ich glaube, dieses Jahr war es das letzte Mal, dass Sky ja da die exklusiven Rechte hatte.
Ansonsten, ja, ich glaube, da war irgendwie so das Problem, dass Netflix das selber nicht senden durfte.
Als das losging und das an die Rechteverwertung ging, stand wohl noch nicht so fest, wann der Netflix Deutschland Start ist und genau, auch ein bisschen Kohle verdienen muss, haben sie dann die Rechte an Sky verkauft und ja.
Ja. Aber ich glaube, ist es nicht bei Amazon auch House of Cards?
Ja, das glaube ich auch, genau. Ansonsten House of Cards hat es mal irgendwie rausgeschafft. Better Call Saul war ja auch eine Netflix-Co-Produktion. Gibt es auch auf
Amazon. Ja, das sind aber halt alles über so Co-Produktionen.
Genau,
das
alles, halt alles nicht Co-Produktionen.
Sondern AMC ist da ja. Oder ABC?
AMC. AMC war. Better Call Saul war AMC, ja. Ja, und Agents of S.H.I.E.L.D. ist ja nicht Netflix, sondern ABC.
Hm.
Ja, muss man wohl auch oder übel auf Netflix zurückgreifen. Wobei ich gehe mal davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren auch nochmal etwas verbreitern wird, dass das zumindest Amazon das dann auch haben wird, dass das halt nach der ersten Staffel dann.
Weiß ich gar nicht. Also, wie gesagt, das sind ja Eigenproduktionen und. Sie haben auch angekündigt, also Netflix hat angekündigt, dass sie die Prozentzahl von Eigenproduktionen weiter hochschrauben wollen.
Hm. Und, macht Amazon ja auch, also die hauen gerade auch Eigenproduktionen auch raus, wie Bild gerade. Und
Netflix hat ja auch dieses Jahr wieder sehr gute Eigenproduktionen schon rausgehauen. Hm. Ich denke da nur an Stranger Things.
Ja, stimmt.
Unfassbar gute Serie war.
Mhm.
Dazu kann ich noch kurz eine Podcast-Empfehlung loswerden. Die Folge vom Autokino zu Stranger Things hat das ziemlich gut in Worte gepackt, was da so gut ist an der Serie.
Okay.
Ja. Und Fargo kommt dieses Jahr, glaube ich, auch noch die 3. Staffel. Ja, Narcos ist weitergegangen mit 2. Staffel. Auch Netflix-Eigenproduktion.
Ist denn Luke Cage irgendwie DVD-Veröffentlichung oder Blu-ray-Veröffentlichung schon was in Planung?
Ich wüsste. Also ich habe vorhin irgendwas gelesen von Australien, gab es irgendwie Jessica Jones auf Blu-ray. Nö. Wie gesagt, alles. Okay. Exklusiv und Video on Demand mäßig. Ja. Werft ein 10er zu Netflix, geht weniger zu, weiß ich nicht, McDoof oder kauft weniger Kippen, keine Ahnung. Gibt es irgendwo eine Stelle, wo man die 10 Euro bestimmt einsparen kann? Und dann
beendet euer Watch.
Ja, gibt's ja, glaube ich, es gibt ja auch irgendwie so ab 7 Euro schon irgendwie halt kein HD und nur auf einem Gerät, aber.
Ja, also man will aber eigentlich das zweite Paket, also.
Ja, das zweite Paket müsste es schon sein.
Sag mal lieber Amazon und Netflix. Also, wer sparen will.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen Not gegen Elend. Also, auf der einen Seite ist es halt blöd, dass es so viele Plattformen gibt und dass man hier ja mehreres dann kaufen muss, um wirklich alles zu haben. Aber auf der anderen Seite, wenn es ja wirklich bloß ein Monopol wäre, wäre halt auch Elend.
Nö, das glaube ich auch nicht, dass es darauf rauslaufen wird. Also ich bin mal gespannt, wie es wird mit Werbung. Also Amazon macht jetzt sehr oft mittlerweile vor den Serien schon Werbung für Eigenproduktion halt.
Stimmt, und ja. Ist okay, also ist noch im Rahmen, finde ich.
Also ich glaube, dass Amazon den Preis auf Dauer nicht halten kann von 4 Euro im Monat. Weil das halt einfach irgendwo nicht mehr amortisiert. Also ich nicht amortisiert, wenn es auf Dauer so ist. Mhm. Also weil ich denke mal, Netflix, die fahren halt auch alle an der Grenze mit ihren 7,99 da. Und ich meine, gerade wenn die jetzt Eigenproduktion machen, ich meine, das kostet ja auch richtig Asche. Also
ja.
Da bin ich mal gespannt, wie sich der Markt da entwickeln wird. Also momentan ist es auf jeden Fall spannend. Also jetzt, wo Watch Ever im Prinzip raus ist, ist noch eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach. Also,
die waren jetzt auch nicht wirklich...
Also gut.
Die haben sich mal kurz in den Sandkasten gesetzt, wurden von den anderen mit Dreck beworfen und sind dann wieder weinend davongerannt.
Ja, so ein Ever, wobei, Watch Ever war doch vor Amazon auch dabei, oder? Also die waren noch am Anfang.
Ja, genau, sie waren in Deutschland hier die ersten so, hatten halt ganz gut Fahrt zu Anfang mit diesem exklusiven Breaking Bad Deal und das auch irgendwie Tag nach US-Premiere, das bei ihnen auch zu sehen war und so. Und
stimmt, das war ja auch noch mit dem Breaking Bad Deal.
Genau, und ansonsten, ja, also die Apps waren ganz okay. Sie haben irgendwie ewig gebraucht, bis sie Continuous Playing, also Binge-Watching haben. Du musstest immer nach jeder Folge so, ja, jetzt hier nächste Folge machen. Dann hatten sie irgendwie letztes Jahr diesen Reboot mit diesen Kanälen und alles, das, wo keiner durchgesehen hat. Und dieses mit diesem, das Binge-Watch-Feature hat auf dem alten Apple TV bei mir nicht einmal funktioniert. Und ja, dann kam halt Netflix und
mir ging es mit Watch Ever immer so, dass ich auf dem Desktop nicht sehen konnte. Also auf dem Desktop hat es bei mir nicht abgespielt. Weder auf Windows, den noch dann, wo ich jetzt mal auf dem Mac probiert hatte.
Okay.
Also Watch Ever konnte ich immer nur auf dem iPad gucken.
Ja, und ich hatte Watch Ever so ein paar Sachen, die dann die anderen nicht hatten. So Agents of S.H.I.E.L.D. zum Beispiel, die erste Staffel hatten sie eine ganze Weile vor Amazon, ich glaube, die Clone Wars, The Clone Wars Serie hatten sie, Scrubs mal so, ansonsten.
Ja, Scrubs hatten sie zwischendrin, aber auch kurz, ja. Irgendwie. Dann bin ich auch nicht sehr weit gekommen.
Ja, hat das Amazon gehabt, ich konnte tatsächlich bei Amazon einmal durchgucken, ist jetzt auch schon wieder raus.
Aber auch nur auf Deutsch, das hat mich sehr geärgert, also.
Auf Watch Ever?
Auf Watch Ever gab es auch auf Englisch.
Also ich habe kein Watch Ever, ich habe nur Amazon.
Also ach so.
Das ärgert mich immer wahnsinnig. Ich glaube, also Better Call Saul haben sie gerade, glaube ich, sogar mit 4K auf Amazon. Aber nur auf Deutsch. Also
ja, ich verstehe auch nicht, warum sie das da immer einzeln, also Original und Deutsch, immer einzeln auflisten. Und das.
Ja, die haben halt irgendwie angefangen, um mal überhaupt irgendwie einen Markt zu kriegen. Und mittlerweile haben sie das neuere Sachen kommen dann meistens gleich zweisprachig rein. Aber ich verstehe das auch nicht, dieses Theater da. Und das ist halt ärgerlich, wenn du so siehst, eigentlich die Serien sind da. Also ich würde zum Beispiel unheimlich gerne mit 24 mal anfangen. Reizt mich total die Serie, aber halt nur auf Deutsch. Und ich gucke grundsätzlich nicht auf Deutsch, weil da kriege ich die Krätze mit der Synchro. Und aber auch so Sachen wie zum Beispiel hier Firefly, hätte ich total Bock drauf.
Gibt's auf Netflix.
Gibt's auch auf Amazon, auch auf Deutsch. Serenity gibt's halt auf Englisch, ist verfügbar und Firefly halt nicht, wo ich sage, okay, die Fortsetzungen haben sie da, aber den Vorgänger nicht und also ich verstehe das manchmal nicht, aber ich rede mich jetzt nicht so auf. Ja. Wir können ja vielleicht mal eine eigene Folge machen, einfach um mal gucken, ob wir einfach mal so die gängigen Streaming-Dienste auch mal beurteilen.
Naja.
Vielleicht mal so einen Einschub.
Amazon, Netflix, Sky vielleicht noch, was jetzt mit Sky Ticket wieder ein bisschen
YouTube attraktiver. YouTube steigt da jetzt auch gerade ein.
Ja, aber nicht in Deutschland, also.
Habe ich anderes empfinden. Also ich habe.
Also findet nicht statt. Also wirklich. Kannst du jetzt auf YouTube gehen und irgendeine Serie gucken? Nein.
So. Ich weiß jetzt nicht mit Serien, aber ich habe Wert von Google mit Werbung gerade ziemlich zugeballert. Also da ja. Gab es jetzt auch irgendwie so ein Angebot und so. Und egal, also kann man ja mal
irgendwie noch
überlegen,
genau.
Ob man das in Zukunft macht. Nicht mehr heute. Wir machen jetzt, glaube ich, kein neues Fass mehr auf, besser.
Ja. Dann würde ich mal sagen, lieber Max Snyder, danke, dass du mich eingeladen hast, direkt in der ersten Folge von deinem neuen Format mit am Start zu sein.
Ich wollte noch gar nicht sagen, dass das die erste Folge ist. Genau. Ich muss am Schluss sagen, das ist die achte oder so.
Genau, nein. Ich
will nicht weiter sagen.
Schon also die erst aufgenommene.
Genau, das ist eine der ersten Folgen.
Wir podcasten ja mittlerweile auch mehr oder weniger regelmäßig zusammen.
Ja, ja.
Mal bei den Kulturpessimisten, mal bei irgendwas von dir.
Ja.
Ja.
Genau, also an der Stelle die auch von mir als mit Podcasten, aber auch Hörer die Empfehlung, bei den Kulturpessimisten reinzuhören, da, wo der Erik herkommt quasi, was das Podcasting angeht. Und ja, meine bisherigen Podcasts findet man alle auf mixnider.info. Und der Dave ist noch frisch dabei, also ist sozusagen.
Vielleicht können wir noch mal
kurz. Nein, es ist keine Premiere. Ich habe auch einen Podcast, der Cyber-Cyber-Podcast. Ah. Also auch gerade ganz neu.
Vielleicht können wir schon mal was anteasen, was dann im Dezember ansteht.
Ja, genau. Im Dezember hatten ja letztes Jahr auf dem Kongress einen Star Wars Crossover-Podcast aufgenommen, wo wir über Episode 7 gesprochen haben und. So Gott will, werden wir dieses Jahr über Rogue One sprechen. Dann in dem Film-Pendant zu dem Podcast, dem Filmsprech. Und ja, nicht ganz in originaler Besetzung, also zumindest einer fehlt zumindest schon mal aus Familiengründen, nämlich der Ralf Stockmann. Aber die anderen sind, glaube ich, alle da. Also ich glaube, der Sven auf jeden Fall.
Ich bin da.
Du und der Christopher ja sowieso, ne?
Christopher ist da, genau.
Und ja, mal schauen.
Ja, auf jeden Fall auch mal die Einladung hier an die Zuhörer. Der Seriensprech soll ja auch ein Interview-Podcast bleiben, wo wir uns nicht hier nur selber beweihräuchern, sondern bei Leute zu ihren Serien interviewen. Das genau, heißt, also, wenn du eine Serie hast, dann melde dich doch einfach bei uns. Wie wir es auch heute gemacht haben, wollen wir halt auch einen spoilerfreien Teil machen und auch, dass Leute so ein bisschen Blut lecken. Ja, und wenn du da deine Lieblingsserie besprechen willst hier, dann schreib uns Kommentare, ich weiß nicht, Twitter, da bist du eher der.
Genau, @seriensprich in dem Fall.
Genau.
Oder an mich @MaxSnyder und ansonsten seriensprich.de. Da in die Kommentare findet ihr bestimmt eine Kontaktmöglichkeit. Ja, in den nächsten Folgen dann hoffentlich auch kürzer als über 2 Stunden. Genau. Und ja, das dürfen auch gerne Serien sein, die nicht so bekannt sind. Also ich mir auch vorstellen kann, dass ich mir eine Serie vorschlagen lasse oder dass jemand kommt und sagt, ich will mal über die Serie sprechen und ich dann sage, oh, kenne ich noch nicht, gucke ich mal rein und dann reden wir mal darüber. Und ja, in einer der nächsten Folgen wird es um eine etwas ältere Serie gehen, nämlich Sabrina total verhext. Die hat mir auch jemand vorgeschlagen, dass man darüber hat doch bestimmt noch keiner gepodcastet. Und da habe ich dann gesagt, ach ja, die habe ich früher auch gerne gesehen. Und
Da ich glaube, ich wollte dich auch noch zu Better Call Saul interviewen, gell? Das haben wir auch nochmal gesagt, dass wir da nochmal so ein
ja, können wir gerne
kleine Folge zu machen.
Da wollte ich gerade nochmal fragen, überhaupt, wie das denn ist mit älteren Serien, aber ist also auch mit drin im Repertoire.
Nicht, ja, genau. Nicht also nur
Neues, sondern auch Abgehangenes.
Genau, also möglichst irgendwas, was man irgendwie bei Bedarf dann sich auch noch irgendwie anschauen kann irgendwo. Sei es irgendwie genau. DVD-Kauf oder so. aber ja, das darf auch gerne älteres oder unbekanntes sein. Auch deutsche Serien.
Alles, was
da gibt's
was
ja auch gibt, also Perlen. Und
ja, da gibt es eine sehr gute aus diesem Jahr. Morgen höre ich auf.
Stimmt, ja.
Ist durchaus besprechenswert.
Genau, schöne kurze Serie. Miniserie.
Hatten wir die nicht sogar zusammen bei den Kulturpessimisten besprochen?
Ich weiß gar nicht.
Da warst du auch gerade Gast.
Das kann sein, ja. Ich habe es mit Florian aufgenommen und dann in der Sprechkabine rausgeblasen. Sprechstunde. Sprechkabine ist nicht mein Podcast. Das war der andere aus München.
Und falls ihr irgendwann mal was über Lost macht, dann möchte ich da schon mal zu Interesse anmelden.
Genau. Also auch wiederkehrendes, also ihr müsst jetzt nicht sagen, oh, ich darf nur einmal in den Podcast auftauchen. Nein, das ist nicht beschränkt. Also wenn ihr sagt, ich habe da mehrere Serien, über die muss man unbedingt mal reden, das ist auch kein Problem.
Wir sind bei Folge 1. Schauen wir mal erstmal das mal.
Genau.
Ja, super, hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und auf viele weitere Folgen, würde ich sagen.
Genau. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Die Folge ist etwas länger geworden als gedacht. Aber ja, das passiert halt so. Erste Folge, zumindest erst aufgenommene Folge. Und mal gucken.
Naja, 2 Stunden 44 nach Prittlauf-Maßstäben fängt er jetzt im Podcast erst richtig an.
Genau.
Ja.
Oder Vogonen-Maßstäbe. Auch erst warm gesprochen. Gut, dann sage ich tschüss und danke fürs Zuhören.
Ja, tschüss. Ebenso.
Tschüss.